Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live beziehungsweise zur ESC Kompakt Live Aftershow nach dem großen Finale des Eurovision Song Contest 2021. Wir haben ganz viel zu besprechen, was das gestrige Ergebnis angeht. Und erstmal freue ich mich, dass A, so viele jetzt schon zugucken und hier schon vorab kommentiert haben, weiterhin kommentieren. Ich fürchte, das macht es mir noch ein bisschen schwieriger als sonst, alles im Blick zu behalten. Deshalb habe ich mir heute vielfältige Unterstützung geholt, denn wir sind heute gleich zu sechs. Das ist, glaube ich, eine Premiere, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, fünf hatten wir mal, aber so viele noch nicht. Ist aber auch für uns ein super Saisonabschluss. Wir haben heute dabei in den italienischen Landesfarben Berenike. Hallo Berenike.
Hallo.
Wir haben außerdem dabei auch in der oberen Reihe ganz außen Max.
Heide, Budi, Loco, Loco an alle.
Dazu zu deinen lebensverändernden drei Minuten kannst du gleich noch was sagen. Dann haben wir unten ebenfalls von links nach rechts Peter, live aus Hamburg. Hallo Peter.
Hey.
Auch wieder in Hamburg angekommen, hoffe ich zumindest. Sieht mir auch stark danach aus, zumindest sieht es nicht nach ICE aus. Mein Blogger-WG-Kollege Duspa.
Guten Abend. Ja, wieder aus Hamburg.
Ganz ungewohnt, dass wir uns nicht mehr muten müssen, wenn der andere spricht. Ob ich mich daran gewöhnen kann, weiß ich nicht.
Stimmt. Nur wenn man dann isst, soll man sich ja muten.
Genau. Muten. Also lass es dir schmecken und mute dich.
In der XXL Katja-Tüte sozusagen.
Ach, die hast du noch mitgenommen aus unserem Bestand sozusagen.
Ja, die ist ja gestern Abend oder gestern Nacht musste ja geöffnet werden. Und dann dachte ich, die ist ja so groß, da geht noch was.
Du meinst gestern, als wir verzweifelt um 3 Uhr nachts aus dem Pressezentrum heimkamen und uns dann mit der deutschen Pressekonferenz beschäftigt oder mit dem deutschen Pressestatement beschäftigt haben, wozu wir natürlich gleich noch kommen. Last but not least haben wir aber auch Flo dabei. Hallo Flo.
Ja, hallo, und bevor die Frage kommt, es gibt die Fahne noch. Sie ist runtergefallen und deshalb versuche ich auch nicht nochmal sie improvisiert aufzuhängen. Das hat offenbar nicht funktioniert. Das üben wir nächstes Jahr nochmal.
Es war nicht so von Erfolg gekrönt, kann man vielleicht sagen. Also, schön, dass ihr alle dabei seid. Und es ist natürlich, ich habe es gerade schon gesagt, wir haben jetzt sozusagen alle zusammen, gemeinsam mit unserem siebten Blogger Manu natürlich auch Vollgas gegeben für ESC Kompakt. Und deswegen finde ich es auch einfach sehr schön, dass wir heute nochmal so eine Abschlussrunde haben, in der alle dabei sind und in der wir jetzt ja auch letztendlich die letzten 2 Wochen, aber natürlich hauptsächlich den gestrigen Abend nochmal Revue passieren lassen können. Wir, also in den Kommentaren wurde schon gefordert, dass wir heute den Livestream-Rekord einstellen. Das wären dann irgendwas so mit 10 Stunden. Aber wer weiß, vielleicht werden es auch 10 Stunden. Wir lassen uns mal überraschen, was heute alles so kommt. Ich würde gerne, um euch so ein bisschen Orientierung zu geben, was ich mir überlegt habe. Also zum einen könnt ihr natürlich weiterhin Wünsche, Vorschläge, Anregungen in die Kommentare schreiben und wir versuchen, die dann auch aufzunehmen. Wie gesagt, ihr anderen unterstützt mich bitte ein bisschen damit, so ein halbes Auge drauf zu haben. Ansonsten will ich gerne anfangen mit natürlich den Siegern Italien und auch so einen Blick auf die Top 5, Top 10. Und dass wir uns dann langsam vorarbeiten zu Deutschland. Also das Mittelfeld würde ich eher so ein bisschen aussparen, wenn jemand was dazu sagen möchte, zum Beispiel zu Serbien, Max, dann kann man das natürlich einfließen lassen. Aber genau, ich glaube, wir konzentrieren uns heute auf oben und unten sozusagen. Und genau, dann können wir am Ende gucken, was so für Fragen noch reinkamen, was für Themen euch noch beschäftigt haben, die wir vielleicht nicht angesprochen haben. Und wir geben, glaube ich, dann auch noch so einen Ausblick, was vielleicht in den nächsten Tagen auch auf ESC Kompakt noch zu erwarten ist. So, das erste Wort heute muss natürlich, also neben mir, ne, ich habe immer das erste Wort, klar. Und mein kleiner Neffe kann übrigens jetzt sagen, wenn gefragt wird, wer ist der Chef, kann er sagen Benny. Das ist, haben wir ihm schon gut antrainiert. Jedenfalls, genau, das erste Wort nach mir gehört heute natürlich auf jeden Fall Berenike, unserer Italien-Expertin und Liebhaberin. Und du warst gestern schon so schön geschmückt in den Landesfarben und heute auch wieder. Und hast aber selbst gar nicht mehr so richtig an den Sieg geglaubt. Berenike, wie war das jetzt gestern für dich?
Also ich war wirklich dann vollkommen baff, weil, wie wir alle wissen, habe ich Italien nicht als Sieger gesehen. Bis zum Schluss konnte ich nicht dran glauben. Dann dachte ich schon so, als dann diese Jury-Votes kam, okay, gut, die werden wahrscheinlich im Televoting einiges holen, aber ob das reicht, in der Summe dann noch ganz oben zu stehen? Ja, und dann hat es geklappt und wow. Also so lange hoffe ich, dass Italien gewinnt und jetzt ist es passiert. Muss aber sagen, ich finde es nicht nur klasse, dass Italien gewonnen hat, sondern dass B ein Rocksong gewonnen hat und C, dass ein Song in Landessprache gewonnen hat. Also das ist sozusagen triple toll.
Ja, du hast jetzt schon im Prinzip auch das erste Thema aufgemacht, was man, glaube ich, wenn man so die oberen Plätze anschaut, auf jeden Fall mit in die Analyse reinnehmen muss, nämlich zum einen die vier Titel in Landessprache und auch alles Titel, bei denen die Künstler sehr intensiv bis exklusiv mitgewirkt haben. Also nicht irgendwie vom schwedischen Songwriter Camp XY oder so, sondern wirklich echte Musik vielleicht, wenn man das so sagen will. Ne? Ich finde eigentlich die Kategorie immer nicht so gut, das so zu trennen, aber gestern ist es mir sehr, sehr stark aufgefallen, dass es eben so war. Also wie gesagt, A, Landessprache, wo man eigentlich fast schon eher auf dem Trip war, Leuten abzuraten, in Landessprache zu singen, weil es gewinnen eh nur englischsprachige Songs und wo die Landessprachen immer schon für tot gesagt wurden beim ESC und wie gesagt eben auch diese eigene Beteiligung der Künstler an den Songs. Das ist, glaube ich, was man da auf jeden Fall mit in den Blick nehmen muss. Peter, wie hast du denn gestern den italienischen Sieg erlebt?
Sorry. Wir beide hatten ja das Privileg, dass wir unverändert an Italien geglaubt haben, auch als es zum Ende hin enger wurde. Das habe ich auch so wahrgenommen. Insofern
darf ich dazu gleich auch noch ergänzen, dass einer von uns beiden, kann jetzt nochmal nachgeguckt werden, wer das war, auch im allerersten Probenblock von Italien schon geschrieben hat, dass das eine Winner-Performance ist. Darauf möchte ich auch nochmal hinweisen.
Aber lass mich kurz ein paar ganz andere Dinge sagen, die du nicht sagen darfst und du, Supon, darf die auch nicht sagen, aber ich darf die sagen. Und zwar finde ich es auch super schön, dass wir heute hier das erste Mal zu sechs sind und ihr seht super aus. Und Manu schicken wir noch eine Umarmung hier aus dem ESC Live-Chat nach Hannover. Und ja, und wir haben zu siebt richtig den ESC gerockt, jeder auf seine Art und Weise. Und ihr beiden habt uns so großartig auch von Rotterdam aus gebrieft, gesteuert, motiviert, informiert, dass es sehr gelungen ist, dass ESC Kompakt heute den erfolgreichsten Tag seiner jungen Geschichte erlebt habt. Und ich kriege da richtig Gänsehaut, wenn ich das ausspreche. Ich habe ja auch schon die Prinzblock-Zeiten erlebt und ich glaube, so einen Tag hatten wir auch bei Prinz nicht. Also jedenfalls nicht, dass ich das bewusst erinnere, wie wir den heute haben. Und damit meine ich nicht gar nicht so sehr auch allein die Klicks, sondern auch das, was wir an qualitativen Feedbacks kriegen, auch von vielen Profis. Ich habe auch eine ganze Reihe von WhatsApp-Nachrichten, Anrufen und so weiter bekommen. Und das finde ich richtig klasse. Insofern freut es mich doppelt, dass wir hier zu sechst jetzt den ESC Revue passieren lassen. Jetzt habe ich so viel anderes gesagt, deshalb sage ich heute zu Italien nur noch das, was ich wiederhole ich nur noch das, was ich schon gesagt habe. Ich freue mich total. Meine Cousine Hildegard aus Neunkirchen hat mich gestern Abend gefragt, wieso glaubst du denn an Italien? Und da habe ich 4 Worte gesagt. Ich habe gesagt, es ist mitreißend, es ist innovativ, es ist energetisch und es hat Power. Und ja, ich durfte dann recht behalten. Da freue ich mich natürlich sehr.
Danke dir, Peter. Wir machen mal mit in der Reihe weiter. Max, wie geht's dir mit dem italienischen Sieg?
Mir geht's ganz gut. Alle 10 Jahre gewinnt ein Song, den ich jetzt nicht so, also mit dem ich nicht so viel anfangen kann. Und dieses Jahr ist es so wieder so weit. Also es war Aserbaidschan mal und Estland vor 20 Jahren und jetzt halt Italien. Er tut nicht weh, also ich kann mit dem italienischen Sieg auf jeden Fall leben. Ich habe mir extra nochmal angeschaut, wie viele Punkte ich im Songcheck gegeben habe, weil das ist ein bisschen her. Und ich habe gesehen, es hat sich nicht viel bei mir verändert. Ich habe dem Song 6 Punkte gegeben und habe gemeint, das ist eine solide Nummer, gut gemacht, aber eben nichts für mich. Und habe dann natürlich falsch prognostiziert, dass das Ding halt keinen Blumentopf gewinnt. Ist jetzt ein bisschen anders gekommen, aber sonst, wie gesagt, es ist nicht so wie die Bild-Zeitung, nachdem Lordi gewonnen hat, als sie geschrieben hat, oh mein Gott, was ist aus unserem schönen Grand Prix bloß geworden? Also ich kann echt damit leben, aber es ist einfach nicht meins. Ich werde es auch nicht bei Spotify hören. Und ja, aber der Auftritt war auf jeden Fall gut. Und alleine Berenike so strahlen zu sehen heute, ist schon Grund genug, sich für Italien zu freuen. Deswegen see you next year, hoffentlich in Mailand.
Ja, da können wir gleich ja vielleicht auch noch spekulieren. Vielleicht hat Berenike auch schon Insider-Informationen und er hat schon heimlich die Hotels gebucht. Aber Duspoa, ich wollte nochmal dich fragen, weil Max gerade gesagt hat, er kann mit dem Siegertitel nicht anfangen. Es ist ja auch nur ein weiterer Siegertitel in der langen Liste der Siegertitel, mit denen du nichts anfangen kannst, oder?
Ja. Ja, schade, dass ich jetzt nicht mehr dich hier parallel habe, dass die anderen das schon hören können, weil wir im selben Raum sind. Deshalb muss ich mich jetzt dann direkt wieder unmuten. Ich habe mich tatsächlich gleich nochmal den italienischen Songcheck jetzt rausgesucht, wo Max das gesagt hat. Und ich war ja mit großzügigen 2 Punkten da ja durchaus ja, zurückhaltend, ne? Hab wieder mal definitiv nicht erkannt, wo da die Reise hingeht. Und wie du ja sagst, ne, wenn einem so viele Leute entgegenkommen, dann kann es ja sein, dass man selber der Falschfahrer ist. Das ist ein Gefühl, was ich beim ESC ja schon seit langer Zeit und immer wieder kenne. Deshalb war das gestern für mich, also böse Stimmen würden sagen, die Wahl zwischen Pest und Cholera. Alternativ kann man aber auch sagen, ja, mein Gott, Hauptsache Spanien wird nicht letzter. Nein, das ist vollkommen egal. Also es hat mich jetzt, es war für mich spannend und unter dem Motto, naja, mal gucken, wer es dann tatsächlich wird. Ich freue mich aber, und Berenike hat das eben gerade schon gesagt, natürlich einmal, dass es durchaus ein Rocksong ist, auch wenn ich nicht der größte Rockfan bin, auch wenn ich dann lieber fast noch Finnland vorne gesehen habe, so wie übrigens auch die deutschen Televoter Finnland vor Italien gesehen haben, meine Damen und Herren hier in der Runde. Aber ich freue mich tatsächlich, weil das dem Wettbewerb insgesamt, glaube ich, hilft und zuträglich ist. Ich habe gestern, als Benny und ich zur Halle gegangen sind, auch immer wieder gesagt, ja, oh, muss man sich eigentlich wirklich immer in kunterbunten Fahnengewändern und mit Silberoutfits und sonst wie was da hinsetzen? Kann man nicht mal zurückgehen, dass die Herren mal mit dem Frack da hingehen und müssen sich die Frauen dann wie eine Prinzessin verkleiden, wenn sie zum CSD gehen, zum ESC gehen? Klar, das gehört dazu, das ist alles spaßig. Aber zur Geschichte gehört ja auch, dass der ESC ja tatsächlich eben musikalisch mit den vielen Genres, die es ja gibt und die er dieses Jahr auch angesprochen hat, eben einfach auch viele Menschen erreichen soll. Und vor dem Hintergrund bin ich froh, dass es vielleicht nicht unbedingt Italien ist, aber dass es ein Rocksong ist und der, glaube ich, echt gut funktionieren wird. So wie mir Leute noch sagen, ja, aber ich kann mit dem ESC nichts anfangen, aber als Lordi gewonnen hat, wo ich sage, das war ja auch nur Schlagerrock, ja, aber als Lordi gewonnen hat, das war mal richtig so. Also insofern alle 15 Jahre Rocktitel in der Form ist in Ordnung, damit der Wettbewerb dann bei diesen Zielgruppen dann nicht ganz verloren geht. Insofern kann ich damit meinen Seelenfrieden finden und ich kann mich auch darauf einstellen, nächstes Jahr mich idealerweise 2 Wochen von Pizza und Pasta zu ernähren. Vielleicht finden wir da ja trotzdem auch einen Brokkoli Surinamesen in Bologna oder wo immer wir sein werden.
Danke dir, Duspoa. Bevor ich gleich weitergebe an Flo, Wollte ich zum einen noch sagen, also in Frack und Abendkleid fände ich auch natürlich mal ganz spannend beim ESC. Vielleicht führen das die Italiener ja wieder ein. Ich denke nur, wir müssten es wahrscheinlich so abändern, dass jeder selbst entscheiden kann, ob er jetzt Frack oder Abendkleid anzieht und wir das nicht an Geschlechtsmerkmalen festmachen. Das haben wir ja durchaus auch schon in diesem Jahr im Pressezentrum erlebt und insofern genau, nur eine kleine sprachliche Korrektur. Und ich wollte dich aber nochmal bitten, weil gerade auch schon zwei, dreimal in den Kommentaren die Frage kam und ich eigentlich das Thema ehrlich gesagt so ein bisschen müßig finde und gar nicht so wirklich darüber sprechen will, aber es beschäftigt natürlich Leute und deswegen haben wir es ja schon auch darüber berichtet heute auf dem Blog, weil die EBU auch ein offizielles Statement rausgegeben hat und deswegen vielleicht können wir es auch relativ kurz abhandeln, aber du hast den Artikel vorhin geschrieben, vielleicht kannst du einfach nochmal sagen, um was für Vorwürfe im Hinblick auf Italien es da ging und wie da der aktuelle Stand ist.
Ja, also ich bin gestern da auch ein bisschen kalt überrascht worden, weil ich ja die Siegerpressekonferenz geblockt habe und dann plötzlich vom Aftonbladet der Torbe Eek dann aufstieg, der aufstand, der im Übrigen sonst immer ungefähr 75% der Melodiefestivalen-Teilnehmer richtig vorhersagt, by the way, leitete dann ein mit den Worten, ja, ich muss jetzt leider eine Frage stellen, weil es halt diese Infos gibt. Und dann sind da durchaus den Leuten auch die Gesichtszüge entglitten auf der Bühne, was da irgendwie los ist. Und ich war selber irgendwie so perplex, so wie, was ist denn das denn? Weil der will jetzt nicht wirklich mit Kokain irgendwie anfangen. Und dann tauchten aber ja eben diese Bilder, dieser Videoschnipsel da im Internet auf, wo man eben sieht, wie der Damiano an einer Stelle, als die Kamera genau gerade auf ihn geht und alle weggucken, er mal den Kopf so absenkt und man nicht genau weiß, was das ist. Und man jetzt darüber diskutieren kann, weil der bewegt dann den Kopf mal so ganz kurz, ob er sich jetzt eine Line reinzieht oder nicht. Oder, was dann eben auch auf der Pressekonferenz wirklich sofort und ohne, dass es abgesprochen ist, gesagt wird, nee, da hat der Thomas ein Glas kaputt gemacht und ob er dann nun die Scherben sortieren wollten, was weiß ich, keine Ahnung. Also die haben relativ deutlich, und das war so ein bisschen halb ironisch allerdings, gesagt, dass sie eben keine Drogen nehmen, wo das ein bisschen absurd ist, weil neben ihnen eine Flasche Champagner stand. Jetzt kann man Alkohol dann nochmal wie als Softdroge definieren. Also, wo da die Grenzen sind, ist fließend. Sie haben es auf jeden Fall deutlich abgelehnt, dass sie es genommen hätten, dass da Drogen gewesen wären. Das hat auch die italienische Head of Delegation bestätigt. Es gab jetzt heute Nachmittag ein Statement von der EBU, die das auch nochmal zusammengefasst hat. Und Moonskin haben sich direkt bereit erklärt, sich einem Drogentest zu unterziehen. Das geht wohl jetzt nicht direkt in Niederlanden, was ich wiederum nicht verstehe, weil ich meine, wo gibt es denn jede Menge Drogen im direkten Zugriff? Aber insofern werden sie das wohl jetzt machen, sobald sie in Italien sind. Ich weiß nicht, da fehlt mir meine Expertise, wie schnell dann eben Kokain noch irgendwie nachgewiesen werden kann im Körper oder auch nicht und ob das über Haare geht oder sonst was, keine Ahnung. Das werden wir dann sicherlich in den nächsten Tagen erfahren. Im Moment, das habe ich ja den Artikel auch beendet, gilt die Unschuldsvermutung. Also wenn sie erstmal sagen nein, dann erstmal im Zweifel für den Angeklagten. Aber klar muss man diesen Vorwürfen nachgehen. Und wenn sich das dann eben doch bestätigen sollte, dann öffnen sich nochmal ganz neue Fragen, die wir dann diskutieren müssen. Aber das ist jetzt tatsächlich an der Stelle müßig. Ich würde sagen, wir halten mal die Füße still so lange und gehen davon aus, dass es beim italienischen Sieg bleibt, dass sie drogenfrei sind, abgesehen von Alkohol, Zigaretten oder was sonst irgendwie legal ist.
Ich glaube, das legitime Mittel ist der Haartest. Wir haben da ja auch prominente Beispiele, liegen ein paar Jahre zurück hierzulande.
Und ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich fürchte, die Hälfte der Runde erinnert sich gar nicht mehr. Oder ein Drittel zumindest.
Das war in der Zeit vor Yogi Löw, der auch schon wieder bald Geschichte ist. Da sollte ja Christoph Daum Bundestrainer werden und wurde dann bei einem Haartest des Kokaingebrauchs, also er wurde nachgewiesen. Und da bleibt mir halt in Erinnerung, dass das auch noch Monate danach nachweisbar ist. Das heißt, wenn er gestern Damiano gestern kein Kokain genommen hat, wovon mal auszugehen ist, also bei 3.500 Leuten in der Halle, das ist schwachsinnig. Allein diese Spekulation, das war halt das Fernsehbild. Aber whatever, dann sollte auch die 6 Monate davor jedenfalls auch zumindest in dieser Hinsicht puristisch gelebt haben. sonst wird das Ganze nochmal ein Thema. Na, aber Du Super hat es, finde ich, sehr gut zusammengefasst auf der Seite. Da kann also auch jeder nochmal alles nachlesen.
Ja, so ist es. Ne? Jetzt haben wir einmal ein Jahr mit einem Testzentrum direkt neben der ESC-Halle und jetzt werden plötzlich noch ganz andere Tests fällig. Öfter mal was Neues, aber genau, ich war auch erstmal versucht, wie gesagt, deswegen haben wir das jetzt auch gestern Nacht dann nicht super schnell noch auf den Blog gebracht, dass wir jetzt erstmal sagen, also das ist irgendwie eine schlechte Aufnahme in einem schlechten Moment und alles Weitere wartet man jetzt mal ab, nachdem sich die EBU aber offiziell geäußert hat, denke ich, war es auch wichtig, dass wir darüber berichten. Genau, aber alles Weitere warten wir einfach ab. Wir haben es angesprochen und wahrscheinlich alle Fragen dazu oder Kommentare dazu beantwortet. Flo, Italien hat gewonnen. Wie geht's dir damit, vor allem ja auch im Hinblick, und ich wage schon mal eine kleine Überleitung dazu, dass es dann ja auch gleichbedeutend war damit, dass Frankreich nur auf dem zweiten Platz gelandet ist. Und vielleicht nehmen wir auch gleich noch unsere Freunde aus der Schweiz mit rein, die ja dann dadurch nur Dritter wurden. Und am Ende stand es ja aufgrund der Voting-Vergabe, wie sie aktuell ist, zwischen John und Måneskin die Frage, wer von beiden gewinnt. Genau, wie ging es dir da in dem Moment? Oder vielleicht auch sogar noch einen Schritt vorher, als die Punkte für Barbara vergeben wurden und dann klar war, sie ist auf jeden Fall Zweite und kann auf jeden Fall nicht mehr gewinnen.
Also erstmal muss ich sagen, dadurch, dass ich ja das Vergnügen hatte, gestern den Live-Blog zu machen, dass auch irgendwie alles so wahnsinnig schnell dann irgendwie über die Bühne ging und ich eher darauf fokussiert war, dass der Aktualisieren-Button die Seite schnell genug neu lädt, um dann die aktuellen Jury-Wertungen da alle durchzugeben. Das war mein Hauptfokus, von daher habe ich da auch vieles gar nicht so mitbekommen, wobei mir auch so ein paar bestimmte Punkte, Abstimmungen dann doch noch im Gedächtnis geblieben sind. Aber ich würde, Benni, erstmal, was Frankreich angeht, das nur auf jeden Fall streichen, denn es ist das beste Ergebnis für Frankreich, ich glaube, in über 30 Jahren. Und ein zweiter Platz mit 499 Punkten ist, glaube ich, für jedes Land ein Top-Ergebnis. Und auch wenn ich Frankreich in meinem Tipp auf Platz 1 gesetzt habe, hatte ich, nachdem die Jury-Ergebnisse durch waren, auch nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt, dass es so kommt, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass Frankreich im Televoting ja fast sogar, ich weiß jetzt nicht genau, wie es mit den Punkten dann im Vergleich zur Jury ist, aber ja doch ziemlich nah an das Jury-Ergebnis ja auch drangekommen ist und dann ja auch schon von Peter Obern durchgegeben wurde, dass es aus Deutschland im Televoting 10 Punkte gegeben hat für Frankreich und das wird ja dann auch in vielen anderen Ländern doch viele Punkte gegeben haben und das hat mich einfach ziemlich gefreut und ist, glaube ich, auch der beste Beweis dafür, dass Voila kein altmodisches Chanson ist, was beim ESC keine Chance hat. Das konnte man ja durchaus nach dem französischen Vorentscheid von einigen hören. Und in dem Sinne bin ich da auf jeden Fall froh, dass sie es dann auch den Hatern in Anführungsstrichen gezeigt hat, dass so eine Art von Lied, wenn es so performt ist, wie es bei ihr einfach war und die Künstlerin, die sie auch einfach ist, dass das dann auch einfach honoriert wird. Von daher, bei Frankreich habe ich mich überwiegt die Freude, die Enttäuschung in Anführungsstrichen, dass sie nicht gewonnen haben. Ich meine, wir können ja theoretisch trotzdem noch im Dezember nach Paris fahren, wenn es dann auch nicht der ESC ist, sondern nur die kleine Ausgabe. Ja, und was Italien angeht, kann ich mich da auf jeden Fall den positiven Glückwünschen anschließen. Ich bin schon gespannt, wo es dann hingeht und stelle mir ein ESC im Mai in Italien auf jeden Fall vom Wetter besser vor als in den Niederlanden oder in der Ukraine oder wo es sonst noch hätte hingehen können. Das ist, glaube ich, schon mal positiv. Und was das Musikalische angeht, hat das Berenike ja eigentlich auch schon benannt soweit. Ich fand den Song nie schlecht. Er war jetzt bei mir auch nie ganz weit vorne so, aber ich sag mal, wie das dann ist, einer der Songs bei mir, die ich mir dann doch auch ein bisschen schön gehört habe. Und ich muss auch zugeben, dass ich dann nach dem Sieg mir erstmal das Album runtergeladen habe und es sollte auch schon gelaufen ist und ich so in dieser Phase jetzt mittlerweile bin, dass ich mir das dann ja doch schon ganz gut schön gehört habe und da auch, was das angeht, gut mit leben kann. Und wer weiß, vielleicht lande ich auch noch auf einem Konzert von denen. Ich will mittlerweile nichts mehr ausschließen. Alles ist möglich. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wofür Måneskin die Reise hingeht. Sie schießen ja jetzt gerade in den Charts überall bei iTunes, Apple Music und so weiter nach oben. Und da bin ich gespannt, was da noch kommt, ob sie vielleicht wirklich eine internationale Karriere starten können. Das wäre ja mal zu wünschen, dass wir mal wieder einen ESC-Gewinner haben, der auch wirklich länger, sage ich mal, international erfolgreich ist. Von daher bin ich da total im Reinen und zufrieden mit.
Okay, ja, also Berenike hatte mir ja gestern auch noch aufgetragen, die Frage nach der internationalen Karriere in der Pressekonferenz zu stellen. Ich musste dann allerdings vorher raus, weiß natürlich sowieso nicht, ob ich noch drangekommen wäre, aber weil dann schon das deutsche Statement angefangen hat, beziehungsweise es war halt für 13:30 angesetzt und ich bin dann kurz vor 13:30 eben aus der Pressekonferenz. Deshalb konnte ich die Frage, ob sie jetzt schon die internationale Karriere ins Auge gefasst haben.
Da kann ich reingehen, ja. Benni. Die Frage kam, weil natürlich es ja ein Interesse gibt von also dann eben auch von Fans, die sich freuen würden, wenn Måneskin dann eben ins Ausland kommen würden. Und da haben sie gesagt, dass sie durchaus schon mal im Ausland gespielt haben und natürlich sich auch vorstellen können, in allen anderen Ländern Europas zu spielen. Und dann hat dann auch noch die Bassistin damit ergänzt, dann auch sogar natürlich weltweit. Also die haben das schon genau mit auf dem Schirm und wollen das auch sehr, sehr gern haben. Und also auch von dem Hintergrund gönne ich den Italienern da erst recht den Sieg, wenn sie es tatsächlich genauso, wie du es gerade gesagt hast, Florian, es schaffen, da ein Künstler mit Weltruhm zu werden. Wobei eigentlich jetzt ja Benny zumindest hätte aufschreien müssen bei Arcade. Und bei Duncan Lawrence mit 1 Milliarde Streams, ist ja so ein kleiner Weltstar zumindest.
Ja, und ich meine, er geht ja jetzt auch zum mittlerweile zweiten Mal dann, glaube ich, auf Europa-Tour. Also so schlecht werden sich die Konzerttickets und CDs, hätte ich fast gesagt, sagt man heute nicht mehr, Alben und Singles, nicht verkauft haben, weil sonst würde er das ja kein zweites Mal machen nach der Tour im vorletzten Jahr mittlerweile oder vorvorletzten sogar, glaube ich. Ich glaube, es war schon Ende 2019, ne? Egal. Jedenfalls, wir müssen natürlich sowieso dann auch all diese Konzerttermine mal wieder in den Blick nehmen und auch diverse ESC-Kompakt-Tour-Abstecher planen, genauso wie wir ja auch damals bei Duncan uns dann gesehen haben und genau, müssen wir mal gucken, was da so auf uns zukommt. Das wäre doch schön, wenn wir vielleicht das ein oder andere Konzert zusammen sehen könnten dann. Ich wollte noch mal kurz sagen, weil natürlich immer wieder auch gerade Kommentare zu Deutschland kommen, dass wir da sofort hinkommen. Wir handeln erstmal noch die Top-Plätze fertig ab und sprechen dann sofort auch über die deutsche Platzierung. Vielleicht abschließend zu Italien und vielleicht auch eine exklusive Frage an Berenike. Die anderen dürfen natürlich auch gern, wenn sie eine Idee dazu haben, vor allem, weil es eher in das Land der Spekulationen gehört, aber wir sind ja die eurovisionären Trüffelschweine und können da auch mal einfach eine Prognose warten. Es gab im Prinzip zwei Fragen, nämlich zum einen natürlich die nach der Veranstalterstadt. Da hatte ich jetzt schon mal gehört, dass die Rai wohl schon im Vorhinein mit Turin geliebäugelt hat, weil man das eben auch schon für Francesco Gabani, falls der gewonnen hätte, sozusagen im Blick hatte und da wohl erste Gespräche geführt hat. Insofern, das ist was ich jetzt zumindest nicht als unrealistisch erachte, aber offensichtlich bewerben sich ja jetzt schon 10.000 andere italienische Städte, die das auch austragen wollen, wahrscheinlich bis zum letzten Alpendorf irgendwie, wie man das ja kennt aus den letzten Jahren. Insofern, aber wie gesagt, Berenike oder auch Max hat sich, glaube ich, gerade gemeldet. Bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Und die zweite Frage war, ob ihr glaubt, dass sich der italienische Auswahlprozess, also sprich das Sanremo-Festival, was ja gleichzeitig immer auch ein bisschen undurchsichtig ist, weil der Sieger zwar zum ESC fahren darf, aber nicht fahren muss und jetzt zumindest vorher die Künstler schon sagen müssen, ob sie fahren wollen oder nicht, aber das im Zweifel dann doch immer erst nach dem Sieg mitten in der Nacht irgendwann verkündet wird. Oder bei Mahmoud hat sich das ja auch dann noch länger gezogen, erinnere ich mich, weil er das vorher nicht gesagt hatte und dann erst ein paar Tage später oder einen Tag später oder so. Also es ist immer so ein bisschen undurchsichtig. Vielleicht ändert sich daran ja was, ne? Weil als Gastgeberland wäre es ja vielleicht auch ein bisschen komisch, wenn das so eine Hängepartie am Ende werden würde. Aber genau, wie ist denn eure Einschätzung dazu? Berenike, du gerne.
Also ich glaube, Sanremo wird weiter der Vorentscheid bleiben, war ja mehr als genug erfolgreich. Was sich vielleicht ändert, dass wirklich alle, dass wir jetzt vorher schon sagen, dass dann aber auch während des Finals gesagt wird, der und der hat zugesagt oder nicht. Und in dem Moment, wo er als Sieger feststeht, wird dann gesagt, der oder die Band oder wer auch immer ist unser Vertreter. Das würde ich jetzt mal vermuten, dass wir dann nicht irgendwelche Pressekonferenzen mitten in der Nacht abwarten müssen, um dann zu erfahren, ja oder nein oder vielleicht oder wie auch immer.
Berenike, noch eine Anschlussfrage. Du hast ja schon verraten, dass du auch manchmal andere italienische Shows guckst. Also zum Beispiel X-Faktor war das, glaube ich, ne? Und die Frage war nämlich auch, ob Italien eigentlich auch normal lange Shows sozusagen machen kann oder ob wir damit rechnen müssen, dass der ESC 2020 dann mal mindestens bis 2 oder halb 3 geht.
Die können auch kurze Shows machen. Obwohl die Reihe, die ist wirklich schon ein Quatschsender, eine Quatschsenderanstalt.
Gut, Max, du wolltest, glaube ich, was zu den Austragungsorten sagen.
Nur kurz, mir hat nämlich eine sichere Quelle versichert, und mit sicherer Quelle meine ich ein random Italiener aus Italien, der hat gemeint, es hat sich auf jeden Fall jetzt schon Pesaro, Bologna und Neapel beworben. Offiziell anscheinend. Oder
also ist
oder
doch jedes Mal anscheinend. Gut, auch das werden wir natürlich wieder im Blick behalten. Ich erinnere mich da wirklich jetzt noch lebhaft an die Niederlande, wo wir, glaube ich, auf ESC-Kompakt gefühlt täglich ein neues Update hatten, weil dann wieder die Stadt dazu kam, die zurückgezogen hat, die irgendein Konzept vorgelegt hat. Also alle wichtigen Fragen dazu gibt's dann, oder alle wichtigen Antworten vielmehr, gibt's dann demnächst auf ESC-Kompakt, sobald da irgendwas spruchreif wird. Ihr Lieben, bevor wir jetzt gleich zu Deutschland kommen, was, glaube ich, auch das Thema ist, das alle am meisten bewegt, gibt es denn von eurer Seite aus zu den Top 5 noch etwas zu sagen? Also ich kann mit allen gut leben, ich hätte auch mit allen gut als Sieger leben können. Ich muss sagen, ich habe mich dann A, nach dem zweiten Halbfinale und B, aber auch gestern sozusagen im Laufe des Abends so ein bisschen auf Johns Seite geschlagen. Also habe im Pressezentrum vor allem, weil da auch so wenige Schweizer Journalisten waren und ich das Gefühl hatte, gerade gegen die italienische und französische Übermacht muss man auch ein bisschen mithalten, habe ich so ein bisschen John versucht zu pushen. Also ich hätte mich sehr über einen Schweizer Sieg gefreut, vor allem nachdem er dann eben auch das Juryvoting gewonnen hatte ich so ja Hoffnung, dass es klappt. Da wäre er, glaube ich, dann fast mein Favorit gewesen nach dem gestrigen Abend. Aber genau, ansonsten, wie gesagt, finde ich es eine sehr gute Top 5, kann ich sehr gut mitleben. Und wie sah das denn bei euch aus, Peter?
Also nicht konkret jetzt zu den Top 5. Und ich will auch nur kurz was sagen, weil ich das Gefühl habe, dass alle nur darauf warten, dass wir über Deutschland anfangen zu reden. Zumindest wenn ich die Kommentare in der rechten Spalte richtig bewerte. Ich wollte nur noch einen Eindruck, den ich mitgenommen habe, aus dem Pressespiegel nochmal live weitergeben. Also da standen neben natürlich der Thematik Jendrik und alles drumherum zwei Dinge. Also zum einen scheint dieses wissenschaftliche Experiment gelungen zu sein, weil es wurde häufig geradezu glorifiziert, wie toll sich das angefühlt hat, mal wieder echten Applaus und keine Bänder zu hören und wie toll das war, mal wieder in diese Welt vor Corona einzutauchen. Also das kam sehr oft, wie authentisch sich das angefühlt hat. Das kam, also auch bei den Quellen, die ich nicht zitiert habe, ich musste ja eine Auswahl treffen. Das war eigentlich überall drin. Und das Zweite ist, dass auch gelobt wurde, die musikalische Vielfalt. Auch, und dass das auch für den SC ein Sprung nach vorne war. Natürlich gab es noch den klassischen Trash, und der gehört auch dazu. Das wurde sogar auch anerkannt, dass er dazu gehört. Also die Kleideridentität oder die vermeintliche Kleideridentität einiger Damen von Albanien über Zypern bis, ich weiß gar nicht mehr. Aber es kam halt auch, dass die Musik sehr abwechslungsreich, sehr kreativ, auch sehr unterschiedlich war, zum Teil halt auch viel Landessprache und all diese Dinge, das kam da auch, dass der ESC als Veranstaltung sich und auch als, ich sag's mal ein bisschen pathetisch, völkerverständigendes Element eine super Visitenkarte gestern ausgestellt hat.
Mag von euch noch jemand was zu den Top 5 oder zu dem, was Peter gesagt hat, sagen? Ihr müsst nicht, ihr dürft auch gerne.
Ich würde gerne kurz was zur Ukraine noch sagen. Also ich freue mich natürlich unglaublich für die Schweiz. Mir haben auch ganz viele Leute geschrieben, inklusive meine Mom, die das natürlich so gefeiert haben. Ich muss dazu sagen, dass meine spanische Mutter natürlich schon von vornherein auf die Schweiz getippt hat und mit der Schweiz mitgefiebert hat, weil das Lied ja in Spanien hoch und runter läuft. Ist der Soundtrack von einer berühmten und sehr beliebten Doku. Ich habe das so abgefeiert, wie die Ukraine ab dem ersten Halbfinale dieses Momentum aufgebaut hat, das dann wirklich stetig immer gewachsen ist und dann am Samstag, also dann gestern irgendwann hieß es, okay, die stürmen gerade die viralen Charts auf Spotify. Und da hat man, also bei Italien und der Ukraine hat man gesehen, okay, das ist irgendwie natürlich, dass die gerade hochschießen. Irgendwie geht das Lied halt rum, man schickt sich rum, man sagt, hey, hör dir mal das an. Und das war nicht so wie bei Zypern, Malta und Aserbaidschan, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, als wäre das vielleicht, ich will nicht in die Verschwörungstheorie reingehen, aber jetzt bin ich schon drin, dass es so ein bisschen künstlich aufgebauscht wurde, weil dieses Viralgehen dieser Länder hat sich dann später im Televoting gar nicht wiedergespiegelt. Also überhaupt nicht. Vor allem nicht bei Malta. Und Malta war auch ziemlich weit vorne. Aber wiederum bei der Ukraine und Italien. Es war ja dann auch Platz 1 und 2. Und das habe ich echt gefeiert noch.
Also vielleicht auch noch ganz kurz. Ich hätte mich auch super für die Ukraine gefreut. Ich finde es zwar nervtötend, dieses Lied ohne den Auftritt zu hören, gerade wenn man es halt einfach nur mal nebenbei durchlaufen lassen will. Man denkt ja mal, die Schallplatte, die keine mehr ist, hat einen Sprung. Aber diesen Auftritt zu erleben, ist halt einfach großartig, darauf zu feiern. Und das funktioniert ja auch. Ich hatte so Ups und Downs. Benny und ich haben uns ja ungefähr 10-mal am Tag zu irgendwelchen Titeln zugerufen, der gewinnt oder die gewinnt. Und das war ja bei der Ukraine jetzt auch nicht so.
Bei Italien hatten wir recht.
Ja, geht ja nur bei einem, ne, wo man dann da mal recht haben, also vollständig recht haben kann. Nein, also ich habe mich einfach super für die Ukraine dann an der Stelle eben auch gefreut, dass dann Island es tatsächlich geschafft hat, das echt großartig, trotz dieses Dramas mit dem positiv getesteten Bandmitglied, dass sie dann Gott sei Dank auf einen Auftritt zurückgreifen konnten, der eben da schon in der Probe gemacht war, und dass die Holländer echt da Chapeau auch in der Lage waren, die Produktion immer so anzupassen. Die sind ja wirklich für Herausforderungen gestellt worden. Also Island das eine, dann die Schalte eben dann zu den Isländern, dass sie trotzdem involviert sind, mit dabei sind. Die waren ja auch super sweet dann, dass dann eben sozusagen in der Gruppe saßen und dann die Ersatzpersonen, die mit dabei sein konnten, weil sie in Isolation sind, mitfeiern konnten. Das Fernsehen musste dann, als Duncan Lawrence positiv getestet worden ist, dann wieder umstellen. Also alter Schwede. Ich meine, gut, die konnten sich 2 Jahre vorbereiten, aber da an der Stelle Respekt. Ich finde, die Top 4, also die ersten 3, tun mir ja nicht so viel. Das ist halt so hingenommen. Bei Island und der Ukraine hätte ich mich sicherlich noch viel, viel mehr gefreut. Ich finde aber insgesamt ist wirklich diese Top 10, um es jetzt nochmal auszuweiten, dann eben auch das mit Finnland, ein Violin-Pop-Song, durchaus wirklich sehr, sehr weit oben gelandet, ist großartig. Malta, kann man nochmal irgendwann drüber diskutieren, wie da die Erwartungshaltung von Destiny gewesen sein müssen. Die war ja immer kurz vorm Nervenzusammenbruch und irgendwie wegen wirklich hammermäßiger Niedergeschlagenheit irgendwie eingeliefert werden zu müssen. Und andererseits, dass sie fast ausgeflippt ist, wenn sie mal 12 Punkte gekriegt hat. Also die hat ein grandioses Ergebnis da eingefahren. Da weiß ich nicht, was da für Erwartungshaltungen bestanden. Und dass dann Russland am Ende in Anführungsstrichen nur den 9. Platz gebracht hatte, war ja von einigen, ich gucke jetzt nicht hoch zu Berenike, sondern auch so generell ja zum Teil zeitweise auch noch höher gehandelt worden. Großartige Mischung. Und ich glaube, das ist vielleicht sonst aber auch, wenn ich noch jemand anders was sagen will, auch der Übergang, wenn wir jetzt auf Deutschland sprechen, warum wir da oben nicht zu finden sind und warum wir uns so schwer damit tun, möglicherweise auch da oben Leute zu platzieren. Haben wir wirklich niemanden, der Rock kann, der auf Deutsch singt, also jetzt nicht Rock, wie auch immer, der rappen kann, aber so, dass es eben auch international ankommt, der selbstironisch ist und das trotzdem irgendwie liebevoll mit rüberbringt. Das können wir jetzt vielleicht ja noch dann gleich diskutieren. Benni, müsstest du wieder wahrscheinlich sagen, ob es soweit ist.
Ich mache wieder, auch wenn ich, glaube ich, zu viel rede. Und ich würde jetzt trotzdem mal noch die Einleitung machen und mich dann stumm machen. Und ihr macht die Sache unter euch aus. Weil ich wollte doch noch mal kurz den Gast, jetzt kommen wir zu Deutschland übrigens. Achtung, bitte alle wieder aufwachen. Ich wollte nämlich noch mal so den gestrigen Abend Revue passieren lassen, auch einfach aus dem Grund, weil ich eben derjenige war von uns, der bei dem Pressestatement dann dabei war. Und also mir ging es so, das habt ihr ja hier im ESC Kompakt Live auch über die Wochen mitverfolgen können. Ich, oder auch bei der Bloggerprognose zum Beispiel, ich habe nicht damit gerechnet, dass Jendrik besonders gut abschneidet. Ich habe mir aber die ganze Zeit gewünscht, dass wir mehr Punkte bekommen, als wir das erwarten. Und gleichzeitig, weil ich so nichts erwartet habe, war ich gestern dann eigentlich gar nicht enttäuscht. Also ich habe damit gerechnet und konnte sozusagen auch diesen vorletzten Platz eigentlich relativ schnell abhaken. Es war natürlich klar, dass es im Nachhinein auch Redebedarf gibt in dieser Hinsicht, aber war für mich erstmal jetzt nicht das Hauptthema an diesem Abend. Und vor allem, weil wir uns dann ja auch mit anderen Sachen beschäftigt haben. Und dann, ja, wie gesagt, war ich eben abgestellt sozusagen, weil Duspoa noch weiterhin die Siegerpressekonferenz geblockt hat. Das hat sich dann so halb überschnitten und bin eben zu diesem deutschen Pressestatement. Und ich muss wirklich sagen, und Duspoa wird das bestätigen, ich war hinterher wirklich, also irgendwo zwischen fassungslos und wütend. Ich finde das gar nicht, es gibt irgendwo eine Hoffnung gerade, glaube ich. Ah, super. ich konnte es gar nicht fassen, was gerade passiert ist. Und wie gesagt, ich hatte das schon fast abgehakt und wäre das einfach ein normales Statement gewesen und hätte man da gesagt, ja, natürlich hätten wir besser abschneiden wollen und es sollte jetzt aber nicht sein, vielleicht aus folgenden Gründen oder so. Aber Jendrik hat trotzdem das Beste rausgeholt, was er ja gestern übrigens und vorgestern auch wirklich gemacht hat, was wir auch schon gesagt hatten. Also gerade im Vergleich zu den Proben war es ja einfach wirklich eine Verbesserung. Und ich glaube, den Interpreten gesetzt, den Song gesetzt, die Inszenierung gesetzt, war das einfach aus diesem Gesamtpaket das Beste rausgeholt. Ne? Man kann jetzt darüber reden, hätte man einen anderen Song auswählen können und so weiter. Da werden wir bestimmt auch gleich noch drauf kommen. Aber erstmal habe ich gedacht so, okay, jetzt kommt noch dieses Statement und dann muss man sich halt im Nachgang über die Gründe Gedanken machen. Und dann war ich wirklich von dem, was Jendrik gesagt hat, einfach fassungslos, weil ich es gerade auch den Fans und ich meine, machen wir uns nichts vor, es war zwar auch ein Team von RTL und Bild da, aber die meisten Journalisten, die dann da sind, sind eben auch gleichzeitig Fans in irgendeiner Art und Weise und ist ja auch nichts Verwerfliches, ja, also keine Ahnung, die meisten Fußballreporter interessieren sich auch für Fußball, ja, also insofern, wie gesagt, also sind auch in der Regel Leute, die der ESC interessiert. Und dann fand ich es wirklich irgendwie schlimm, wie er das gesagt hat. Und dann natürlich kann ich von hier aus nicht einschätzen, was davon ernst gemeint war und was er einfach so gesagt hat aus dem Moment, weil er sich rechtfertigen wollte oder, keine Ahnung, sich hinter irgendeiner Mauer verstecken wollte. Aber wie er das sozusagen gesagt hat, so im Sinne von, naja, also er wollte ja nur zum ESC um dabei zu sein und hatte eigentlich da jetzt nie Ambitionen und wusste schon, dass I Don't Feel Hate nicht sein bestes Lied ist und wusste auch, dass er damit die Jurys überzeugen kann, aber dass er damit nicht international überzeugen kann. Und ich meine, bei uns hatte er ja auch schon angedeutet in dem Interview, dass er mit der Inszenierung nicht zufrieden war. So. Und ja, ich fand es einfach wirklich respektlos, dass man zum ESC fährt und sagt, ich will da aber nichts reißen. Und wenn's mir, wenn ich Letzter werde, ist es mir egal. Hauptsache ist, dass man das miterlebt und dass man Spaß macht. Und ich fand heute, es gab einen total intelligenten YouTube-Kommentar, weil einer hat geschrieben, er hätte sich auch einfach ein Ticket kaufen können für den ESC. Und genau so ist es ja, ja. Also wir alle erleben den ESC jedes Jahr. Da muss Jendrik nicht als Künstler für uns dahin fahren, um das zu erleben. Und ich glaube, er, also am Ende glaube ich, er hat das gar nicht alles so wortwörtlich so gemeint, aber einfach in dieser Situation sich dazu da so hinzustellen und das so zu sagen, fand ich einfach wirklich, wirklich schlimm und habe mich wirklich geärgert darüber. Und wie gesagt, ich war Jendrik sehr positiv gegenüber eingestellt, weil also wir haben ihn ja auch ein paar Mal getroffen oder hier im Livestream gehabt und das war wirklich immer nett. Und deswegen, ich wünsche ihm da überhaupt nichts Böses oder so. Und wie gesagt, aber mit diesen Äußerungen gestern konnte ich überhaupt nicht umgehen. Ich musste das erstmal für mich sortieren irgendwie. Lange Rede, kurzer Sinn. So ein richtiges Fazit habe ich noch gar nicht, weil ich einfach noch nicht genau weiß, was ich damit machen soll letztendlich. Also klar ist, glaube ich, dass es so nicht weitergehen kann. Das hat du vorher vorhin auch schon mal sehr explizit auf dem Blog geschrieben, weil wenn er jetzt sagt, letztendlich, er hat die Jurys und den Auswahlprozess ausgetrickst sozusagen, dann heißt es natürlich, dass dieser Auswahlprozess totaler Murks ist. Wenn man sich am Ende hinstellen kann und sagen kann, ich wusste, das ist nur was für die nationalen Jurys, aber nichts international. Und natürlich hat es so geklappt. Und darüber muss man auf jeden Fall reden. Bestimmt auch darüber, ja, wie er sich dann da sozusagen präsentiert hat. Also ja, ich war wirklich enttäuscht, weil wie gesagt, ich fand ihn die ganze Zeit super nett. Ich habe ihm nur das Beste gewünscht und habe ihm sogar fast schon, also ihm sowieso, ja. Ich finde auch, dass er den letzten Platz gemacht hat, da würde ich jetzt nicht sagen, Jendrik, du hast den letzten Platz gemacht, deswegen bist du unten durch oder so. Dann ist für mich die Frage, was stimmt beim Auswahlprozess nicht, was hätte man bei der Inszenierung anders machen können, aber ich hätte da jetzt nie Jendrik einen Vorwurf daraus gemacht, dass er sich mit diesem Lied bewirbt, weil das steht ja einfach jedem offen. Aber dann hinterher zu sagen, ich habe mich mit einem Lied beworben, von dem ich wusste, es wird nichts, das geht natürlich überhaupt nicht, finde ich. Und wie gesagt, also ich finde es super respektlos. Ich habe vorhin unseren Ex-Prinz-Blogger Salman beim Umsteigen in den Niederlanden getroffen und der hat gesagt, das wäre wie wenn, wenn Deutschland bei der EM ausscheidet, hinterher ein Nationalspieler sagen würde, naja, ich wollte ja eh nur bei der EM dabei sein und nie ins Finale oder gar die Europameisterschaft gewinnen. Naja, du schüttelst jetzt den Kopf, aber finde ich schon. Also ich finde, wenn sich jemand für einen Wettbewerb bewirbt, damit anderen einen Platz wegnimmt und andere, die Tickets dafür kaufen, die sich damit beschäftigen und so, denen sozusagen die Chance nimmt, da ordentlich mitzufiebern, in einer gewissen Weise, finde ich das einfach unmöglich, ehrlich gesagt. Peter, ja. Du hast dich schon, bitte.
Ja, du hast jetzt so viel gesagt, auf das ich was sagen möchte. Also zum einen, ich versuche es mal chronologisch. Also das Erste ist, das ist so ein bisschen ESC-kompakt Inside. Ich habe tatsächlich Benny selten so fassungslos erlebt, weil ich hatte ja gestern eigentlich die Aufgabe, die Punkte, die Deutschland bekommt, zu bloggen und ich dachte mir, ja gut, also das wird ja bei 38 Ländern und zwei verschiedenen Jurywertungen, so 10 bis 12 Zeilen werden da schon zusammenkommen. Habe den Beitrag so auch aufgebaut mit der Tabelle. Und als dann nur diese 3 Punkte kamen, habe ich dann Benny angeblockt und habe gesagt, also in die WhatsApp-Gruppe geschrieben. Die anderen waren also live dabei, haben das zum Teil auch kommentiert. Soll ich das überhaupt machen? Das wirkt ja auch so ein bisschen wie noch hinterhertreten. Ne? Und wollen wir das nicht lassen? Und dann hatte Benny erst überlegt und sagte dann, das, was du jetzt geschrieben hast, das sollten wir eigentlich schreiben. Und das ist ja auch so. Also wir wollen ja authentisch sein. Und ich habe es dann ja auch so veröffentlicht und das wurde dann ja auch anerkannt. Und das war ja noch vor dem Pressestatement. Und das habe ich ja lange nicht gesehen und auch nicht gehört. Nur ich habe natürlich mit Benny Abstimmungs-WhatsApp ausgetauscht, jetzt zu dem, wie gehen wir da weiter vor? Weil einer muss ja, der Chef sagt immer, wo es lang geht. Und da habe ich, das habe ich selten erlebt, wie Benny da geflasht war. Und der hat jetzt das ja auch nochmal zum Ausdruck gebracht, war für mich auch spannend, was ihm da alles durch den Kopf gegangen ist. Na, und ich habe das auch verstanden, als ich dann das Statement gelesen habe. Na? Und da ist es jetzt wieder die Frage, was macht man jetzt daraus, aus dieser Reaktion danach? Also ganz grundsätzlich würde ich sagen, erlebe ja den ESC schon lange, ich finde, eine schlechte Platzierung heißt gar nichts. Und man kann mit 3 Minuten, auch mit einer schlechten Platzierung, sein Leben lang ein gefeierter Celebrity in der Bubble und außerhalb der Bubble sein. Mein liebstes Beispiel ist immer, ein Lied kann eine Brücke sein, das hat ganz schlecht abgeschnitten, aber rockt heute auf jeder Hochzeit, auf jeder Party die Crowd. Und zwar von 14 bis 84. Ne? Das ist eine das Hymne.
So? Aber gut, ich habe es noch nicht erlebt, aber ja, bestimmt.
Aber du super, selbst wenn du das auflegst, ne, und du legst es ja auf, ne? Ja, und ich kann mich noch gut erinnern an den Euroclub in Kiew, ne, mit unseren schon viel zitierten lieben Gogos, da war das ein totaler Burner. Ne? Das heißt, also es ist halt, eine schlechte Platzierung bedeutet erstmal gar nichts, finde ich. Ne? Und das gilt nicht nur für deutsche Songs, sondern wir haben das Beispiel schon viel bemüht, das gilt auch für viele andere Wettbewerber, das gilt selbst für Vorentscheidungen. Ne? Aber es war natürlich dann gestern das, was man nicht hätte tun sollen, kam da alles zusammen. Aber da, Benni, da gab es um 8.44 Uhr einen Kommentar von Rusti, vielleicht kannst du den mal einblenden. Na? Ich habe das Ganze ja, also musst du auch nicht, aber den können ja auch alle anderen so nachlesen. Ich habe ihn ja jetzt genannt. Ich habe ja vorher diese Aftershow mit Barbara Schöneberger gesehen. Und da hat Jendrik ja selbst gesagt, deshalb kann man das jetzt hier auch ruhig sagen, dass er schon einen im Kahn hat. Also er hat es ein bisschen anders gesagt, aber er hatte, um das, was da auf ihn einstürmte, besser zu verarbeiten, sich halt das eine oder andere Glas Wein gegönnt, whatever, ich weiß es nicht. Jedenfalls war es so krass, dass Barbara das Interview ihr eigenen eloquenten und gleichzeitig bestimmten und auch fürsorglichen Art und Weise dann verkürzt hat. Ne? Und er ist dann halt, und da hat halt Rusti recht, es war vieles auch seiner Überforderung geschuldet. Also der hat das nicht so eingeschätzt, dass wie groß das ist mit 100 Millionen Leuten, die da zugucken und was das alles bedeutet. Und dann gibt es ja auch viele Adrenalin-positive Auftritte, das hat er ja auch gesagt, er ist dann mit den anderen Delegationen das erste Mal richtig auch physisch zusammengekommen. Und ich hakte auch viel als entschuldigende Überforderungsreaktion ab. Ne? Und das heißt, ich würde es jetzt nicht so hoch aufhängen, weil alles, was wir vorher gesagt haben oder was er auch vorher gemacht hat, es ist ja nicht weg. Ne? Er war ja vorher, also er war ja echt auch in den Gesprächen mit uns und in den Interviews und die positiven Dinge, die wir gesagt und empfunden haben, die bleiben ja trotzdem, auch wenn es jetzt natürlich durch die aktuellen Geschehnisse alles so ein bisschen so einen Beigeschmack bekommen hat. Ne? Wo ich halt ansetze ist, dass der hätte an dem Abend nicht vor die Kamera gedurft, nochmal. Oder die deutsche Delegation hätte verhindern müssen, dass er so viel Alkohol trinkt. Mal echt ganz im Ernst. Na, also, weil die Sisters mussten auch nicht mehr vor die Kamera, ich weiß noch, oder irgendjemand jedenfalls, das waren die Sisters, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder es war auch noch, bei Livina war es auch Livina, so. Livina musste, da musste auch nicht mehr vor die Kamera, sondern kam dann irgendwann ein vorgefertigtes Pressestatement. Das kann man ja auch machen. Es ist ja auch keine Verpflichtung. Ne? Ich fand ihn da schlecht gecoacht, und, aber die Verantwortung liegt echt bei der Delegation. Also es fängt damit an, dass man ihn hätte vorbereiten können, weil es ist jetzt auch keine mega Überraschung, Benni hat es ja schon gesagt, dass Deutschland nicht in der Top 10 gelandet ist. Also, dass es irgendwo unter ferner Liefen ausgeht, das war absehbar. Da kann man sich darauf vorbereiten und sich mal einen Nachmittag, der probenfrei ist, hinsetzen und überlegen, was sagen wir dann. Und das ist dann auch nicht unauthentisch, aber das kann man einfach trainieren. Ne? Weil das ist nun mal so, du hast halt auch mit Medien wie RTL oder Bild zu tun, ne? Die halt andere Prioritäten haben als die Presse, die ich heute Nachmittag auch zitiert habe im im Pressespiegel, die ihm eher zugewandt ist, ne? Oder die zumindest einmal intellektuell reflektiert ist. Auch bei uns in den Kommentaren auf dem Blog hast du das ja auch gelesen. Viele haben ja auch gesagt, also viele auch Stammkommentatoren, das darf man alles nicht so ernst nehmen. Der war überfordert, der hatte zu viel getrunken, whatever. Da, morgen sieht schon wieder anders aus. Also es gibt ja auch diese etwas sachlicheren und auch etwas wohlwollenderen Stimmen. Ne? Und da kam halt auch vieles raus, wo ich sagen würde, weiß ich auch nicht. Also, der ist halt auch noch jung und das war, sind auch Resultate der Überforderung.
Nee, aber Peter, er ist nicht mehr jung. So, sorry. Also, er ist 27 oder 26. Mhm. Er ist im Musical-Business seit vielen Jahren unterwegs. Mhm. Und ganz ehrlich, also, das war ein PR-mäßiger Total-Crash. Ja, also, da hätte man wirklich jemanden mal den an die Seite stellen müssen, der dann da auch eingreift oder was macht. Und ganz ehrlich, man kann ja über Thomas Schreiber dann viel sagen, was man will an solcher Stelle, aber der hätte da eingegriffen. Ja. Also der hätte ihn da nicht so ins offene Messer laufen lassen. Jetzt kann man böse unterstellen, dass das im Zweifel vielleicht ja auch dann die Rache von Alexander Wolfslast war an Jendrik, dass er sie da jetzt gerade so vorführt, so Roberto Elche Becci, ich habe euch alle ausgetrickst. Also das kann man ja vielleicht nochmal vertiefen. Ich möchte zwei Punkte aufbringen, weil meistens ist es ja gut, nach Dingen, die einen sehr aufregen, mindestens eine Nacht drüber zu schlafen. Jetzt war unsere letzte Nacht sehr kurz, deshalb habe ich vorhin noch zwischen Bremen und Hamburg die Chance genutzt, noch einen zweiten Nap zu machen. Und dann kam mir möglicherweise sogar die Erleuchtung oder war es auch erst eine U-Bahn auf den letzten Metern. Eigentlich hat Jendrik etwas gesagt, was so vermutlich die allermeisten Künstler, die zum ESC fahren, auch sagen. Und was ehrlich gesagt Måneskin auch gesagt hat. Sie haben gesagt, sie haben am ESC teilgenommen, um ihre Musik mit der Welt zu teilen. Sie wollten möglichst viele Leute erreichen, sie wollten rausgehen und so weiter. Sie würden das niemals natürlich so krass darstellen wie Jendrik, wie auch immer. Aber Jendrik wollte das auch. Ich war immer so auf der Geschichte so, oh, Ego-Trip, ja, und er will sich hier selbst verwirklichen und er hätte doch einfach die Eintrittskarte kaufen können, dann hätte auch den ESC erleben können. Aber er hat gesagt, nee, ich will den als Künstler erleben und ich mache jetzt alles dafür, das als Künstler zu erleben. Und dann sind zwei Sachen zusammengekommen. Also einer, der sich da richtig reingehängt hat, ob das nun erfolgsversprechend oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber der Künstler, der den Wunsch hat, ich möchte meine Musik, meinen Auftritt, mein Lied mit der Welt teilen und ich mache alles, was dazugehört. Und dann braucht es aber jemanden, der ihm diese Plattform bietet und ihn dann auf die Gleise setzt und die Gleise führen dann eben an der Stelle nach Rotterdam. Und das ist das Auswahlsystem plus sämtliche Beteiligten im NDR, die dann nämlich komplett ausgetickt sind, nicht in der Lage
gewesen sind. Und angeschlossene Vertragspartner, sorry, wenn ich
genau,
das noch ergänze.
Ja, genau. Und angeschlossene Vertragspartner und nicht in der Lage gewesen sind, das vernünftig einzuschätzen. Das, was da passiert ist, ist 100% der Fehler des NDR und dann eben noch von Simon Kucher und allen, die mit dazugehören. Man hat gedacht, man hat jetzt hier dieses todsichere System, auf das man immer alles schieben kann. Wir haben 11,82 Punkte, irgendwas. Ja, lach doch drüber. Das funktioniert halt nicht. Es geht nicht. Also da braucht man keinen Statistikkurs, nicht mal Statistik 1 braucht man dafür, um festzustellen, dass das Auswahlsystem, so wie es hier in Deutschland praktiziert wird, nicht funktioniert. Also wie wollen die jetzt 100 Fälle machen, um dann zu sehen, dass es in 98 Fällen nicht funktioniert oder wie, oder 90 Fällen? Ich verstehe das nicht. man muss doch da dann auch mal wirklich sagen, hier, wir müssen jetzt mal Schluss machen oder einen anderen Weg suchen. Das war doch jetzt nochmal wirklich das Warnsignal. Also, Problem ist, es war jemand da, der hat gesagt, das System sieht gerade so aus. Was muss ich machen, um meinen Traum zu verwirklichen und um meine Musik mit dieser Welt zu teilen? Und ich passe mich da an. Ich habe zu Benjo heute Nacht gesagt, ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an einen Fall, nochmal jetzt die Älteren unter euch werden sich daran erinnern, als bei Wetten, dass jemand gesagt hat, er kann Buntstifte am Geschmack erkennen. Also er hatte die Augen zugekriegt und hat dann eben an den Stiften rumgeleckt und dann gesagt, welche Farbe diese Stifte haben. Gab ein riesiger Skandal, weil er es natürlich nicht konnte, sondern er konnte durch diese blöde Brille, die sie ihm aufgesetzt haben, einfach durchgucken. Und auch da liegt es das Problem, nicht die Betrüger, die sich da draufgesetzt haben, sondern das Problem ist, dass ZDF damals was unfähig war, das zu checken, ob dieser Mensch das wirklich kann. Und das hat der NDR hier auch eben komplett versäumt. Also Kompetenzprobleme noch und nöcher, angefangen von dem Auswahlprozess, von der Steuerung, von der Begleitung bis zur PR, kompletter Totalschaden. Entschuldigung, wenn ich das einmal so sagen muss. Und die Schuld kann sich wirklich der NDR hier zu 100% anheften. Jendrik an der Stelle hat sich nicht besonders als Sympathieträger dargestellt. Man kann das authentisch bezeichnen. Ich habe es manchmal an manchen Stellen anders erlebt, fand es dann durchaus auch unangenehm. Ja, und dieses Statement gestern war eine Katastrophe, aber auch da hätte er vorgeschützt werden können. Und ansonsten, mein Verständnis geht zumindest noch so weit, dass ich sagen kann, auch die anderen Künstler nutzen den ESC, um darüber ihre Prominenz aufzubauen, idealerweise ihren Fame zu kriegen und ihren Ruhm. Aber alles andere ist Verantwortung des NDR. Ich habe fertig. So, jetzt will keiner mehr. Nein, Entschuldigung. Aber das muss jetzt nochmal raus, weil tatsächlich, also alle jetzt also auf Jendrik rumhacken, das ist zum Teil richtig. Ich fand es egomanisch, was er da gemacht hat. Aber nochmal, das ist in Ordnung. Die Frage ist nur, lässt man es zu? Lässt man diese Egomanie zu? Und da ist das System so, dass es zugelassen hat.
Und da muss man, da muss man aber wirklich sagen, Alex hätte auch da in dem Gespräch eingreifen können und müssen. Also du hast es gerade schon bemüht, also Thomas Schreiber, Iris Benz, da gab es, also ich kann mich erinnern an hier Glorious, 2013 war das, ne? Da kann man dann auch schon mal sanft, energisch Fehler im Vorwege erahnen und verhindern. Also das hätte sie machen können. Und wenn er dann voilà sagt, voilà zu wiederholen, das ist keine Steuerung eines Gesprächs, wo Medien mit einer Reichweite von 50 Millionen Leuten oder noch mehr vor dem Mikrofon versammelt sind. Na, das ist auch keine Zauberei. Das ist jetzt auch nicht irgendwie, dass das schwierig wäre. Ne? Das kann man üben. Ne? Also das wird jeder, der in solchen, der ähnliche solche Aufgabenstellungen hat, also vor größeren Gruppen zu sprechen oder zu präsentieren, der wird das aus seinem Berufs- oder seinem persönlichen Alltag wissen. Sowas kann man üben. Und insofern kann ich mich der Dusupan nur hundertprozentig anschließen. Das wäre vermeidbar gewesen und ist schade. Es wäre nur genauso schade, wenn Jendrik das jetzt so, weil der war ja überfordert, meine Empfindung. Der war von der Situation überwältigt. Der hat sich das nicht vorstellen können. Das kann man sich wahrscheinlich auch gar nicht vorstellen. Wäre jedem von uns wahrscheinlich genauso gegangen. Dass ihm jetzt der Stoß, den er da geredet hat, dass ihm der jetzt zu sehr sowohl persönlich in seinem, wie soll man sagen, in seinem Empfinden beeinträchtigt, als auch was seine weitere Laufbahn angeht. Und der zweite Punkt ist dann, da werden wir sicher gleich noch drüber reden, wie geht's weiter? Na? Also weil ich würde jetzt echt sagen, alles auf Null. Na, das wurde auch schon häufig gefordert, aber das würde ich jetzt erst recht sagen. Und dadurch, dass jetzt auch ja ohnehin personelle Wechsel da sind und der NDR sowieso 300 Millionen Euro einsparen will, würde ich jetzt sagen, alles neu denken, kompletto. Ja. Aber das ist dann, glaube ich, ein Thema für den nächsten Schritt. Vielleicht teilen die anderen auch nochmal ihre Eindrücke von Jendrik gestern.
Ich wollte noch auf einen Punkt nochmal eingehen. Diese Frage, muss denn jeder Künstler unbedingt gewinnen wollen? Also natürlich, dass es jeder gern würde, ja, aber ich glaube, dass ja doch ein Großteil der Künstler realistisch genug ist, dass er sagt, ich kann nicht gewinnen, aber ich möchte diesen ESC trotzdem nutzen, also im Prinzip, was du es gesagt hast, um mich als Künstler zu präsentieren, um meine Musik zu präsentieren, um Leute anzusprechen. Und mein Gedanke ist dann so, weil ich ja auch immer eigentlich eher sehr positiv den Leuten gegenüber sind, wollte nicht Jendrik das in gewisser Weise auch sagen und hat das halt sehr unglücklich formuliert. Also sozusagen dieses Dabeisein ist alles.
Ja, der hat einen Kahn. Und dann kriegst du die Dinge nicht mehr so überzeugend rüber, wie du sie eigentlich transportieren willst. Ja, das hat er ja auch selbst gesagt. Also bei Barbara Schöneberger hat er gemerkt, wie er sich ständig verstolpert. Er hat gesagt, tut mir leid, ich bin schon angeschickert oder so. Und sie hat auch sofort darauf reagiert. Und sie war auch nicht gebrieft. Also die ist nur Profi. Barbara, in dieser Aftershow hast du auch gemerkt, die hatte kein Briefing. Sie braucht es nur auch nicht, aber sie hatte kein Briefing. Wie mache ich eigentlich den Face-Out, ne, wenn es wieder so ein Desaster gibt, Ergebnis-Desaster. Nur hat sie natürlich dann eine lange Lebenserfahrung und weiß, wie man damit umgeht. Aber du hast gemerkt, die hat nichts an die Hand bekommen. Die war in der gleichen Situation wie damals bei Anne-Sophie, als dann der Kümmert sagte, ich trete nicht an. Ne? Sie musste sich selbst was ausdenken.
Also ich wollte vielleicht nochmal sagen, es gibt ja durchaus auch ein Zwischending. Das wollte ich vielleicht, wollte ich nur nochmal klarstellen, damit ich auch nicht falsch verstanden werde. Ich finde auch nicht, dass alle jetzt dahin fahren sollen und sagen sollen, wenn ich nicht gewinne, dann gehe ich in Sack und Asche und lass mich nie wieder irgendwo blicken. Überhaupt nicht. Aber es ist ja schon nochmal was anderes, aber zu sagen, aber ich versuche trotzdem, das Beste rauszuholen, nehme zum Beispiel mein bestes Lied und nochmal, also ich finde, ich glaube Jendrik auch nicht wortwörtlich alles, was er da gesagt hat, aber trotzdem, ich habe jetzt vorhin nur mal das geschildert, was einfach gestern dann meine absolut fassungslose Reaktion war auf dieses Statement, weil ich es auch teilweise einfach nicht, ja. Also ich glaube ihm nicht. Er kann mich ja gern eines Besseren belehren, dann mit den Veröffentlichungen, die jetzt nächste Woche alle aufgenommen werden und dann in 2 Wochen wahrscheinlich erscheinen. Und das sind dann alles die besten Songs dieser Welt. Oder auf jeden Fall ganz besseres Material als I Don't Feel Hate. Aber ich versteht es nicht, was ihn da sozusagen geritten hat. Und ich lasse ehrlich gesagt, also er wusste, er muss da hinterher vor die Kameras. Und ich lasse das wirklich, wie Duspa das gesagt hat, also Entschuldigung, er ist jetzt kein 16-Jähriger, der noch nie Alkohol getrunken hat und nicht weiß, wie man damit umgeht. Also entweder er muss das so im Blick haben oder er muss dann sagen, nee, und das kann ich jetzt nicht mehr oder mache ich jetzt nicht mehr, weil es wichtiger ist, jetzt bei der Punktevergabe mir da einen hinter die Binde zu kippen. Alles okay, aber ich finde wirklich, also irgendwie Alkohol und Alter mit 26 sind wirklich keine Ausrede dafür. Und dann bleibt letztendlich für mich noch dieser Überforderungsaspekt, ja, also kann ich schon nachvollziehen in einer gewissen Weise, dass man vielleicht da auch gar nicht so genau weiß, was man sagen muss. Aber da kommt dann für mich wieder der Aspekt, über den ihr gerade schon gesprochen habt. Also es war halt auch, ich habe das Duspor gesagt, es war halt auch Chaos hoch 10. Also ich erinnere mich an die letzten Male, da war halt irgendwie klar, und so war es übrigens auch angekündigt, es gibt am Anfang ein Statement, sprich, wahrscheinlich hätte Jendrik kurz was gesagt, Alex Wolfslass was gesagt, da hätte man noch Fragen stellen können, fertig, oder vielleicht auch gar nicht mal, weil die Zeit drängt und so. Aber es war irgendwie so, wir standen da im Pulk und RTL hat dann einfach angefangen, ohne dass irgendjemand irgendwas gesagt hat oder einleitende Worte oder erklärend oder wie auch immer. Es war einfach so Freestyle. Und ich finde, ich habe es wirklich als ganz schlimm empfunden. Ich habe das in all den Jahren nicht so. Und dann ist mir wirklich eigentlich fast lieber, dass jemand sagt oder mir jedes Jahr wieder die gleichen Stories erzählt. Ja, und aber ich zumindest das Gefühl habe, zumindest bis zum nächsten ESC wieder, da ist irgendein Prozess und irgendwas, also ist zumindest angekommen oder so. Aber ja, ich fand diese Art und Weise war wirklich nicht gut. Und ihr habt natürlich recht, dass das jetzt auch ein Statement und unter den Umständen auch natürlich überhaupt nicht alles, was vorher war und was hinterher und so trüben sollte oder man sich da jetzt nicht auf eine, ja, vielleicht auch drauf einschießen sollte, weil tatsächlich ist ja auch die Frage, letztendlich bleibt uns ja auch gar nicht viel anderes übrig, als einen Haken dahinter zu machen und dann zu der, habt ihr recht, wirklich relevanten Frage zu kommen, was kommt als nächstes? Aber wie gesagt, also ich habe mich als ESC-Fan da einfach wirklich, verarscht gefühlt, ehrlich gesagt, um es mal ganz deutlich zu sagen. Und ich bin wirklich niemand, der jetzt immer sagt, es dürfen da nur Leute, also keine Ahnung, oder der dann sagt, oh, der hat Euphoria als Lieblings-ESC-Lied, deswegen kann das ja gar kein richtiger ESC-Fan sein, sonst hätte er irgendwie finnische Vorentscheidung 74 oder sowas. Also überhaupt nicht, ja. Also ich finde, es können durchaus Leute einfach zum ESC wollen, weil sie das wollen oder auch, wenn sie gute Musik haben, können sie da auch ihre Musik promoten und ihre Weltkarriere damit starten wollen und so. Das ist ja alles okay. Also ich bin da überhaupt kein Ultra. Aber ich denke schon eigentlich, dass man sagen, also dahin fahren sollte mit dem Ziel, eine möglichst gute Platzierung und wie gesagt, dann auch dafür vielleicht sein bestes Lied einreichen. Das fände ich eigentlich schon irgendwie ganz nett. Max und Flo, habt ihr denn noch was dazu? Oder ansonsten, wie gesagt, können wir auch gerne nochmal so schon den Ausblick wagen auf die nächste Vorentscheidung.
Flo? Ja, vielleicht ein Punkt, der vielleicht auch so ein bisschen überleitet, weil mir das so irgendwie ja so in den Kopf gebrannt ist, weil ich das dann auch alles, ich bin dann also nach dem Live-Blog dann auch rechtzeitig ins Bett gegangen, weil ich dann doch auch müde gewesen bin. Deshalb habe ich das gar nicht mehr, das war ja alles spät in der Nacht dann gar nicht mehr so mitbekommen, beziehungsweise erst am heutigen Morgen dann auch alles in der Gruppe bei uns gelesen und so. Und ja, also sag mal, auf das Inhaltliche will ich jetzt auch gar nicht mehr so eingehen und wie man das, wie man was auslegen kann, was dem Alkohol geschuldet ist und so weiter. Aber also für mich wirkt das halt einfach komplett unprofessionell und ich frage mich, warum man das dann so hat laufen lassen und offensichtlich ja das auch vorher nicht irgendwie, wie Peter da schon sagte, irgendwie vorbereitet wurde, dass man sich darauf eingestellt hat, denn die Wettquoten waren da und so weiter. Das Stimmungsbild war nun mal leider auch einfach eindeutig in der Hinsicht und also auch, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wer dafür was jetzt irgendwie verantwortlich ist, aber sag mal, ich habe ja auch Alex Wolf das letztes Jahr in Hamburg damals ja noch für Viewblogs interviewt und sag mal, sie hat ja auch durchaus mit dem, was sie vorher gemacht hat und so weiter beim NDR schon professionelle Erfahrung und so weiter und ich habe sie da eigentlich als kompetent und auch sehr, dass sie schon Ahnung davon hatte, was auf sie zukommt und wie da der Hase läuft sozusagen und das Gefühl hatte ich da jetzt leider überhaupt nicht und das wirft dann natürlich schon die Frage auf, auch mit Blick jetzt darauf, wie es weitergehen soll. Ich will jetzt niemanden zum Rücktritt auffordern, aber also man ist ja natürlich schon die Frage, mit den Leuten, die jetzt das nächste Jahr angehen sollen, wie man das jetzt machen soll. Ne? Also ob das dann auch wirklich überhaupt jetzt einfach so umsetzbar ist, ob man eben einfach so jetzt zur Tagesordnung übergehen kann. Und ich glaube, es war ja doch eigentlich sogar schon so, dass man sich schon für das nächste Auswahlverfahren irgendwie schon bewerben konnte oder so. Wie man da jetzt weitermacht, also da stellen sich bei mir noch viele Fragezeichen. Deshalb ist das, glaube ich, gut, wenn wir darüber diskutieren.
Man kann sich da wirklich nur an den Kopf fassen. Also ich weiß nicht, was die für einen Vertrag gemacht haben müssen mit Simon Kucher über einen wie viel Jahresvertrag, um dann irgendwie am Ende 5% wieder der Kosten zu sparen oder sowas. Dass die, ohne zu wissen, wie das mit Jendrik ausgeht, wieder auf dieses Verfahren setzen, nachdem das wirklich, abgesehen einmal von Michael Schulte und da haben wir noch einen Vorentscheid dazwischen, und es kann immer mal einen statistischen Ausreißerwert geben, kein Beleg dafür da ist, dass das funktioniert. Wie man dann da gleich wieder darauf gehen kann, sich da so festlegen kann, es ist mir wirklich ein nicht, ich kann es nicht verstehen.
Darf ich dazu mal eine Frage stellen, weil ich mir das in den letzten Tagen, naja gut, also seit gestern ehrlich gesagt erst so richtig, aber doch schon sozusagen in Schattierungen, sagen wir mal so, schon eine ganze Zeit länger mir die Frage stelle. Also genau, wir wissen natürlich, zweimal ist es schiefgegangen, einmal hat es geklappt bei Ben Dolic. Wissen wir es nicht genau, weil der Song relativ gut ankam. Alles, was wir aus der Elbphilharmonie und auch vom Free ESC wissen, kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass es nicht die erhoffte Top-10-Platzierung gewesen wäre. Aber das ist Nebel von Norwegen, deswegen klammern wir das vielleicht aus. Trotzdem ist ja die Frage, und du fragst, es gibt keinen Beleg dafür, wieso klappt dieses more or less identische Auswahlverfahren in der Schweiz so hervorragend, mit den gleichen Partnern, mit Digame, mit Simon Kucher und Partner. Wieso klappt es in der Schweiz? Es ist wirklich identisch. 20 internationale, 100 Eurovisionsjury. Wieso klappt es da? Und die holen einen vierten, dritten Platz nacheinander, schaffen es irgendwie innerhalb von 2 Jahren mit John zwei potenzielle ESC-Sieger Siegertitel rauszuhauen. Wer weiß, ob es letztes Jahr nicht sogar mit dem Sieg was geworden wäre am Ende. Wieso klappt, also das, es muss ja sozusagen, also eigentlich ist das System ja darauf ausgelegt, und das hast du vorhin auch gesagt, Duswa, letztendlich, man setzt da was auf die Schiene und dann läuft es wie von selbst. Ja, das ist ja gerade auch die Idee. Also das ist ja auch das, was jetzt immer, wenn es heißt, keine Ahnung, der NDR kann es einfach nicht oder sowas. Eigentlich hat der NDR damit ja gar nichts mehr zu tun. Also der muss sozusagen keine Songs auswählen, keine Künstler auswählen. Das wird ihm alles abgenommen. Wieso klappt's aber da nicht? Und wieso klappt's beim SRF? Ich verstehe es nicht. Also es muss doch da trotzdem dann Schattierungen geben. Berenike hat die Antwort für mich. Bitte mach mich schlau, ja, Berenike.
Ich glaube, letztendlich ist das Auswahlverfahren ziemlich egal, was das Entscheidende ist, was im Pool am Anfang drin ist. Und Vorentscheide mit Televotern, die gehen manchmal schief, die können vollkommen daneben liegen. Und genauso bei allen anderen Verfahren, wenn sozusagen da am Anfang nicht der Sieger dabei ist, kann das Verfahren sein, wie es will. Natürlich gibt es vielleicht Abstufungen, wer letztendlich gewinnt, aber auch die Schweiz, vielleicht hatten sie zweimal Glück und es waren halt super Bewerber dabei. Und dann funktioniert auch das Verfahren bei uns genauso. Also wären zwei super tolle Leute dabei, hätte das Verfahren funktioniert, aber vielleicht nicht, weil das Verfahren an sich funktioniert, sondern weil halt das richtige Ausgangsmaterial dabei war. Ich nenne es immer Ausgangsmaterial, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja, man kann das ja ziemlich genau benennen. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, klar kann man jetzt über eine Oxa sprechen und sowas, die wahrscheinlich ja auch nochmal als Persönlichkeit ganz, ganz interessant ist. Aber mit Luca Henny hast du ja einmal eine Rampensau par excellence, die es aber auch gewohnt ist, natürlich Lieder von anderen, wo sie vielleicht auch mitgeschrieben, wo er auch mitgeschrieben hat, dann eben auf die Bühne zu bringen und da halt einfach auch mal eine richtige Show zu machen und sich für nicht zu fein zu sein, aber dass das eben auch international funktioniert und verständlich ist. Das war halt, was war denn die Aussage da von She Got Me? Also das war, oder hieß es überhaupt She Got Me Dirty Dancing? Es sollte Dirty Dancing hießen, nicht sein, aber She Got Me, so war es, richtig. Ich meine, das war eine Aussage. Da waren aber
darf ich mal ganz kurz, weil es immer eine gute Geschichte ist, du behältst es bitte, aber ich muss noch mal die Geschichte, weil die gestern schon für Lacher gesorgt hat und die ist wirklich gut. Als Duspoa dieses letzte Woche einen Probenartikel zu Aserbaidschan veröffentlicht hat, ja, und dann lief diese Probe und irgendwann singt sie ja dann doch Kleopatra und dann sagt Duspoa zu mir, Scheiße, ich habe in der Überschrift geschrieben, dass das Lied Mata Hari heißt.
Ja, das ist dieser Doppeljahrgang, da kommt man dann ganz schnell mal durcheinander, wenn die dann alle zweimal dabei sind, in welcher Reihenfolge. Richtig, also und genau. Und jetzt bei John Steers ist natürlich mit den zwei Liedern, die sind ja nochmal ein bisschen unterschiedlicher. Ne? Ich weiß gar nicht, ich habe mich ja sogar jetzt ja auch für Tour l'Univers, da auch für zu 4 Punkten, glaube ich, hinreißen lassen. Also, ich werde wahrscheinlich in meinem Leben auch kein Fan mehr von der Art des Gesangs und von dem Künstler John oder John Steers. Aber das ist halt auch eine Type mit einer Art der Ausstrahlung und Stimmgewalt, die, Entschuldigung, mit Jendrik nicht zu vergleichen ist. Und wenn er dann eben auch an den Liedern mit beteiligt ist und die Lieder ja, wie ich jetzt sogar finde, für mich tatsächlich noch ein bisschen zugänglicher waren vom letzten Jahr auf dieses Jahr, dann hast du halt einfach da auch zwei sehr unterschiedliche Künstler, die aber da eben auch Dinge machen, die trotzdem nachvollziehbar sind. Und auch das muss man mal bei Jendrik sagen, also ja, ich habe es gestern ja schon im Live-Chat hier gesagt, im schwedischen Podcast haben wir gesagt, man würde ja, es ist ja ganz sympathisch, der Deutsche, aber man versteht ja nicht, was er singt. Und damit war nicht nur diese drei Sprachen-Mix mit seiner Botschaft gemeint, die komplett untergegangen ist, was kann ja überhaupt niemand mit anfangen. Und was denke ich denn, wenn mir jemand dann plötzlich sich so nah an mich ranmacht? Das war das einzige Mal, wo bei dieser Inszenierung das Licht gedimmt wurde auf ihn und der Motto, Achtung, jetzt wird's wichtig. Und dann fängt er auf Deutsch an mit so einer halbironischen Aussage, macht dann einen Satz auf Englisch, um dann sich auf Holländisch mit Tot 12 zu verabschieden. Was denken dann alle anderen, die nicht in der Lage sind, das zu verstehen? Wissen kann ich, wann bin ich denn jetzt eigentlich dran? Bin ich überhaupt dran? Das versteht keiner. Ich habe immer schon dieses Beispiel gebracht, wirf nicht so viele Informationen, dann können die Leute es auch fangen. Und bei Luca Henny gab es die Information, Dirty Dancing hier, hallo, hallo, und ich mache mein Hemd auf. Weiß ich gar nicht, ob das gemacht hat, aber darum geht's. Und bei John war es jetzt natürlich dann, er steht da auf seinem Tetris-Gerüst und
Circle of Light. Böse sagen.
Ja, und macht den Circle of Light. Aber nein, aber man will ihm da eben folgen. Und bei Jendrik sagt, ja, der hüpft da hübsch rum. Aber das ist doch dann nicht hinausreichend. Und die haben halt, und das ist, was Berenike gesagt, die haben halt, als sie eben angefangen haben zu schöpfen, dann eben da zwei Talente drin gehabt, die eben möglicherweise dann in dem Match auch mit dem Lied einfach gut funktioniert haben. Und bei Ben Dolic haben wir gesehen, wie auch Match zwischen Lied und Künstler und Künstlerfähigkeiten komplett in die Hose geht. Wir haben ja nun vor einer Woche den Free ESC gesehen, wo Ben Dolic aufgetreten ist. Das neue Lied ist ja auch okay, kann man machen. Aber er hat es ja auch, sorry, so uncharismatisch rübergebracht, dass man ja auch denkt, so, ja, also das hätte jetzt auch ungefähr jeder wegsingen können, der einigermaßen stimmenbegabt ist. Also das gehört zum ESC nun mal ein bisschen mehr noch mit dazu.
Ich habe hier mal noch einen Kommentar von Leander eingeblendet, den ich jetzt schon mal vorlesen würde. Und tatsächlich habe ich aber für die nächsten Tage auch noch was geplant für den Blog, was so in die Richtung geht. Und damit schlagen wir jetzt wirklich diese Sichtweise mal ein. Wie geht's eigentlich weiter? Weil wir alle wollen das Beste, A für den ESC, B für Deutschland beim ESC. Und die Frage ist ja, wie kann es besser werden? Was kann man machen? So, und ich wollte nochmal auf dieses Verfahren und die interne Vorentscheidung. Und ich glaube tatsächlich, nach allem, was ich sozusagen auch von den Jurys und so gehört habe, dass es wirklich das Problem war. Also, dass es am Ende viele Songs waren, die nicht ESC geeignet waren, wo die Künstler mehr oder weniger in Eigenregie innerhalb von einer Woche eine Performance auf die Bühne bringen mussten, was in vielen Fällen bedeutet hat, ich suche mir halt ein schönes Outfit und dann stehe ich auf der Bühne. Und klar, dass da jemand mit Jendrik, mit einer fertigen Performance, mit vier Freundinnen, die alle Musical-Darstellerinnen sind und mit einem Hand- oder Mittelfinger-Kostüm damals noch, dass der da einen Vorteil hat, das ist ja vollkommen klar. Aber auch da habe ich noch nicht die hundertprozentige Lösung. Also Berenike, du hast natürlich vorhin was Staus gesagt, das mit den Songs. Da muss man natürlich hinkommen, dass erstmal gute Songs da drin sind. Aber dann auch, wie wählt man am Ende? Weil alle Verfahren haben natürlich was Schwieriges. Die Vorentscheidung hatte immer das Problem des ARD-Publikums, weil es der Vorentscheid eben nicht geschafft hat, junge Leute anzusprechen. Dann haben wir aber das Problem bei dieser internen Vorentscheidung, so wie im letzten Jahr, wenn man mehr oder weniger nur eine Kameraeinstellung auf einen Künstler sieht, man eben nicht, was kann der später auf der großen Bühne. Und aber in diesem Jahr, wenn man das sozusagen als kleinen Mini-Vorentscheid macht, wo aber dann vielleicht nicht alle die gleichen Ausgangspositionen haben, weil nicht alle die gleiche Vorerfahrung haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich hoch, dass sich einfach der das aus eigenen Mitteln am besten auf die Bühne bringt, dass sich der am Ende durchsetzt, unabhängig davon, welches jetzt der beste Song war. Und da habe ich noch keine so richtige Lösung, weil natürlich könnte man jetzt sofort wieder, du sagst gleich was, da könnte man sofort wieder sagen, wir holen jetzt Stefan Raab und ProSieben und so. Ich halte es für relativ unwahrscheinlich. Ich glaube, es muss eher eine ARD-interne Lösung geben, aber wie die aussehen soll, weiß ich noch nicht genau. Du weiß es aber.
Ja, ich kann es euch sagen. Nein, ich weiß es natürlich nicht, aber ich kann sagen, wo das Problem ist. Tusse, ich fange, weil jetzt Schweden jetzt mal ist, Tusse als Künstler oder als Sänger denkt sich ja nicht die Performance aus, mit der er bei Melodiefestivalen dasteht und die vorträgt oder dann beim ESC. Macht er nicht selber, sondern dafür gibt es hochqualifizierte Choreografen, die mit ihm da über Wochen, Monate drauf hinarbeiten. Deshalb steht das Starterfeld für das Melodiefestival ja auch schon 4 Monate, bevor es losgeht, oder 3 Monate spätestens fest und wird dann ja auch bekannt gegeben, damit die Zeit haben, sich vorzubereiten und da was Richtiges auf die Beine zu stellen. Ein Gesamtpaket. Wäre gut, eine Carola Häggkvist, die wir gestern gesehen haben, die wäre 91 auch nicht zum Sieg gekommen, wenn sie nicht ihre beiden Tänzer hinter ihr gehabt hätte. Die ist nicht in der Lage, diese beiden Tänzer auch nur an Ansätzen zu choreografieren. Die ist in der Lage, zu singen und von Gott zu reden. Dann erledigt sich das auch. Aber das ist ihre Kernkompetenz, das macht sie gut. Dann brauchst du aber jemanden, der das formt. Und Benni, du hast das Problem noch beschrieben. Wenn du
aber du hast nicht die Antwort gegeben.
Doch, die gebe ich aber dir jetzt.
Ich gebe dir noch eine zweite Chance, ja.
Ja, nein, worauf ich hinaus will, wenn du einen Künstler sagst, mach das, was du am besten kannst, sing, dann steht er da und singt. Fertig, aus die Laube. Dann muss er eben das schaffen und muss dafür rüberbringen. Lena hat es hingekriegt und Stefan Raab hat ein Talent, Leute zu finden, die von einer Band oder mit einer Band oder alleine singen zu können, die Charisma haben. Das kann er. Er kann für sich auch eine, wie ich finde, manchmal ein bisschen billige Show machen, hat er 2000 bewiesen. Stefan Raab kann aber nicht eine internationale Shownummer machen. Das hat er mit dem Free ESC gezeigt. Auch da waren nicht alle Künstler gecoacht. Da hatte sich dann zum Beispiel Blümchen zwar Tänzer selber rangeholt, aber ganz ehrlich, das sah halt auch aus wie bei einer besseren Tanzgruppe, ja. Also, und da muss man halt dann eben wirklich dran arbeiten. Und was du beschrieben hast, wenn du das Paket bewerten willst, dann musst du auch ein Paket zur Wahl stellen. Und wenn das Paket aus den Komponenten Lied oder also Gesang, Ausstrahlung, Lied und Performance besteht, 4 Sachen, sage ich mal, und du kannst aber nur zwei Boxen ticken und jemand anders 3 und das aus dem Stegreif, na klar räumt der dann ab, so wie Jendrik jetzt abgeräumt hat. Also heißt das, wenn du so einen bekloppten inhaltlichen Wettbewerb machen willst, der Unmengen von Geld kostet, aber den keiner sehen soll, dann musst du allen die gleiche Möglichkeit geben und letztendlich musst du dann einen Vorentscheid mit fertigen Nummern machen, damit nicht so ein Drama passiert, wie es uns mit Ben Dolic letztes Jahr widerfahren wäre. Ben Dolic ist nicht dafür da, eine dynamische Performance rüberzubringen. Kann er nicht. Also wenn, dann braucht er jemanden, der ihm die Kamera dazu mitmacht, aber mit einer übergroßen Bomberjacke allein, der macht einfach nach links und nach rechts. Reicht nicht, funktioniert nicht, er hat nicht die Ausstrahlung dafür. Das Paket wäre mit Ben Dolic normalerweise nicht durchgegangen, hätte nicht durchgehen dürfen. Song super, war mein Lieblingslied in dem Jahr, habe ich immer wieder gesagt. In der Kombination mit der Darstellung funktioniert nicht. Du musst die fertigen Performances vergleichen. Nur dann kannst du da tatsächlich auch richtig ausschöpfen.
Und das genau, ist und das da kommen Problem. Ja, und da kommen wir ja auch zur Quadratur des Kreises, weil du jetzt, also ich gebe dir ja mit allem recht, was du sagst, aber es war eigentlich nicht mein Problem, weil die Sache, also das Problem ist ja, dass aktuell soll es keine Vorentscheidung geben, ja, damit das Publikum nicht mitbestimmen kann, sondern nur die, die sich vermeintlich auskennen, nochmal eine ganz andere Diskussionsebene, aber da das lassen wir jetzt mal außen vor vielleicht für den Moment. Das will man nicht. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass wenn man es eben intern macht und vor allem mit diesem Zeitdruck im Sinne von, wir sind irgendwie dann schon im November fertig und machen aber zwischendurch 5 Songwriting-Camps und so, dann ist ja logisch, wenn man diesen Vorentscheid nirgendwo sendet, nichts damit macht und so, dass man da jetzt nicht noch jedem 10 Choreografen und noch 500 Bühnenprops an die Seite stellt, das ist ja auch logisch. Also ich glaube, du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst. Und dann sind wir vielleicht auch schon bei der Lösung. Nämlich das, was du sagst, das vollkommene Gesamtpaket kriegst du eben nur, wenn du die Leute bei einer Vorentscheidung auf die Bühne stellst. Mit der entsprechenden, ne, also auch nicht von selbst, sondern du musst denen natürlich Mittel an die Hand geben und so. Aber nur dann kannst du wirklich dieses Gesamtpaket am Ende bewerten, wenn die in einer Show auf der Bühne stehen und sich da präsentieren.
Und da gibt es ja auch noch einen anderen Aspekt. Weil also was jetzt sich in den letzten Jahren abgespielt hat, ist ja auch eine überteuerte Mystifizierung. Ja? Also bis dazu, was ist eigentlich 11,82? Was ist das eigentlich für eine Zahl? Ne? Es gibt die 12, aber was ist 11,82?
Und vorhin hat schon jemand gefragt, ob es da schon T-Shirts gibt. Und wir wollten doch eh schon lange mal ESC-Kompakt-T-Shirts. Ich würde sagen, wir machen vorne unser Logo und hinten schreiben wir 11,82 drauf. Das fände ich mal gut.
Aber wird nicht auch so ein bisschen die Öffentlichkeit, auch die Community, die Fans, aber auch, sag mal, die, wie viele Freunde, die mir gestern gewhatsappt haben, die an einem Tag von 365 Tagen im Jahr ESC-Fan sind, die werden doch alle, denen wird doch alle der Vorentscheid genommen. Warum machen, das war gar nicht so schlecht in Hannover, da als Anke Engelke moderiert hat. Ne, da war einiges noch handwerklich falsch, aber das war ein schöner TV-Abend und da waren auch gute Songs zur Auswahl. Wieso das nicht wieder? Also lass doch Simon und Kucher, das sind Mörderrechnungen, die stellen. Ne, und dann auch Digame, das kannst du alles skippen. Und Songwriting-Camps in 5 Städten. Ne? Und da werden dann 20 Leute jeweils aus allen Ländern Europas hingefahren, was das alles für eine Mörderkohle gekostet haben darf. Und am Ende wird sowieso ein Song genommen, den der Interpret selbst geschrieben hat, der aus Hamburg ist und ein paar Kilometer Luftlinie vom NDR wohnt. Ne? Also das würde ich mir alles schenken. Dafür einen schönen Donnerstagabend. Und selbst wenn der nur 4 Millionen oder 5 Millionen Einschaltquote hat. Und da gibt's dann halt Songs zur Auswahl. Dann muss halt irgendwie da hinkommen. Und das geht mit einem vernünftigen Marketing und geht mit einer vernünftigen Öffentlichkeitsarbeit. Und geht, wenn tatsächlich, die ARD ist groß. Die ARD hat Radio, die ARD hat viele digitale Engagements. Wenn da alle mitziehen, kann man das wunderbar kuschelig machen, wie das in Schweden und in vielen anderen Ländern, ich will jetzt gar nicht Schweden ständig bemühen, auch gelingt. Ne?
Also es ist ja sogar, Peter, Entschuldigung, wenn ich hier in die Parade fahre, aber das ist ja sogar in Norwegen auch besser gelungen. Die haben 25 Acts da auf die Bahn gebracht und die waren ja besser choreografiert als das, was wir mit dem teuersten öffentlich-rechtlichen System der Welt. Es ist nochmal, da fließen jedes Jahr 8 Milliarden Euro rein. Und wir sind nicht in der Lage, uns 6, 10 Auftritte irgendwie hübsch zu choreografieren, aber die Norweger mit 4,5 Millionen Einwohnern kriegen das hin, wenigstens mal, dann, wenn die Bauern da ihren kleinen Bauernrap machen, da ein paar lustige Props mit hinzubauen, dass es trotzdem unterhaltsam und nett aussieht, dass sich da jemand Gedanken gemacht hat und nicht nur sagt, ja, wir sind hier eine Bühne. Ich erinnere mich an ein Jahr von einem Vorentscheid, und ich glaube, das war auch der in Hannover von 2013, wo mir ein Verantwortlicher vom NDR dann gesagt hat, naja, da kam diese Band und die wollten unbedingt so ein Wohnzimmergefühl. Also haben wir denen dann ein Sofa und einen Teppich hingestellt und dann ansonsten nochmal dann im Schlagzeug drumherum. Das ist keine Begleitung, wie man ein Paket fertig macht. Das ist Leute, die das nicht können. Das sind Leute, die Live-Musik machen können, die man da mit einem guten Lied auf der Bühne haben will. Denen muss man da helfen. Die können das nicht von allein. Und dann muss man halt sagen, wir brauchen die Lieder 3 Monate vorher und wir geben euch dann einen Choreografen und ein Budget von pro Nummer, keine Ahnung, 20.000, 30.000 Euro mit an die Hand. Ja, klingt jetzt viel, aber ich weiß nicht, was Simon Kucher kostet. Und dann bastelt damit was Schönes und dann produzieren wir uns das auch. Und nicht anders läuft das in diesen anderen Ländern. Und warum können wir uns das nicht leisten? Weil wir jetzt irgendwie 300 Millionen sparen müssen. Ja, Entschuldigung, dann ist aber das Missmanagement schon früher entstanden. Entschuldigung, Peter, ja, das wollte ich noch ergänzen.
Nee, das Gebührenticket wollte ich bewusst nicht ziehen, weil das ist natürlich the easy way out. Ne? Ich zahle jeden Monat so und so viel Geld und dafür will ich jetzt auch meinen Vorentscheid haben und ich will auch mitbestimmen. Sind sogar nicht illegitime Argumente. Ne? Aber ich glaube, es braucht 2 Dinge. Das erste ist Transparenz. Ne? Also man muss einfach sagen, was man tut. Ja, und ist nicht so, das ist ja alles wieder die Nebel von Norwegen. Wir wissen bis heute nicht, wer sind eigentlich diese 20 Internationalen, die da mitreden. Wir wissen eigentlich gar nichts. Wir wissen nicht, wer da noch im Wettbewerb stand. Wir wissen nicht, wie genau der Beitrag zustande gekommen war. Wir sehen nur im Ergebnis, braucht es dafür wirklich solch einen riesigen Mammut-Giganto-Aufwand, der fast wie der Bau der Elfi klingt, ne? Dass man das eine Transparenz und das zweite ist Emotionalität. Was du, das ist im Norwegen ist ein super Beispiel. Was du merkst ist, ja, Herzblut, genau. Ich hätte es nicht besser sagen können. Dass du einfach merkst, da wo es im Ausland funzt, also außerhalb von Europas. Da merkst du, das ist einfach mit Herzblut. Und das ist meiner Ansicht nach auch der Erfolgsfaktor in der Schweiz. Na? Das ist Gefühle bis zum Anschlag, was die machen. Na? Und ich weiß auch gar nicht, ob da das System der Striking Winning Faktor ist. Es ist einfach, oder guckt ihr Österreich an mit Conchita, die haben, Conchita wurde Zweite und sie haben sie im nächsten Jahr direkt nominiert. Ne? Und diese beiden Faktoren helfen auch in Deutschland. Und im Übrigen finde ich es auch echt nett, den Deutschen einen Vorentscheid zu schenken. Ne? Weil es wird echt so viel Schrott produziert. Auch von den besagten 8 Millionen. Und ich liebe das öffentlich-rechtliche Fernsehen, weil es sicher in Sachen Politik, Information und aber auch Kultur auf vielen Gebieten eine Benchmark setzt. Übrigens auch auf BBC-Level sogar. Ne? Aber das ist echt eine massive Lücke.
Bevor Benny jetzt schon Luft holt, nee, okay, darf ich nicht mehr. Alles nur weil gut. Du BBC hattest, die BBC kann ja Inszenierung noch schlechter als Deutschland und Kameraschnitt. Also das haben wir ja gestern wieder mit Tränen in den Augen sehen müssen.
Ich bezog mich jetzt nicht auf die ESC, sondern ich bezog mich auf das, was die BBC insgesamt an journalistischen Formaten bietet.
Ja. Da sind wir vor. Das war der Hinweis. Und ansonsten habe ich noch einen Gedanken, aber Benny, mach du erst mal.
Ja, ich wollte nur sagen, also wir erarbeiten hier jetzt gerade den neuen Vorentscheid, sonst tut es ja niemand. Und ich finde, Herzblut für Turin ist doch schon eigentlich ein Titel wie aus dem Lehrbuch. Das ist doch, also morgen Abend 20:15 Uhr live im Ersten, Herzblut für Turin. Ich finde, das kann man doch einfach direkt so 1:1 übernehmen, oder? Da schalten dann selbst die ein, die sonst eigentlich die Heimatfilme gucken oder so. Ich finde, das ist super.
Aber die sollen ja nur zum Teil mit einschalten, weil die ja möglicherweise dann wieder die falschen...
Oder gar nicht.
Aber auch das kann man ja regeln. Ich sage nur, Melodiefestivalen-App, Altersgruppen und die entsprechend gewichten. And there you go.
Ergänzung kurz. Das ist natürlich dann das zweite Problem, mit dem man sich sozusagen auch beschäftigen müsste, nämlich nicht nur, wie man die Auftritte hinkriegt, sondern auch, wir haben vorhin schon über das Voting-Problem gesprochen, man muss natürlich diesen Vorentscheid auch so attraktiv machen, dass da Leute zugucken, von denen man möchte, dass sie abstimmen und auch den deutschen Beitrag auswählen letztendlich, ja. Und ich hatte das Duspoor irgendwann diese Woche schon mal gesagt, also man macht es halt nicht, indem man als Pausenprogramm 20 Minuten Udo Lindenberg macht, sondern da muss man wirklich mal neue Ideen haben. Und wir hatten so als Beispiel jetzt, es gab ja dann das eine Jahr, das war, glaube ich, sogar das Michael-Schulte-Jahr, da hat es dann echt geklappt, auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass es an Mike Singer lag. Aber ich meine, da sind wir da zur Halle gekommen und da standen plötzlich die Mike Singer-Fans vor der Halle. Ja, also ich sag mal, man kann da durchaus auch mit vergleichsweise wenig Aufwand, also indem man zum Beispiel mal so Pausen-Acts oder eben auch so eine Art von Act mit in den Vorentscheid integriert oder macht doch mal irgendwie jüngere Moderatoren oder so. Also ich glaube, man kann, da gibt's schon diverse Stellschrauben und hoffentlich wissen das alle, die beim Fernsehen arbeiten, noch viel besser als ich. Also ich habe jetzt sozusagen hier 3 Ideen schnell mal in einer Sekunde, aber da gibt's ja bestimmt viel bessere Mechanismen, wie man das eigentlich angehen könnte, weil das müsste man natürlich parallel tatsächlich machen, dass man einfach schafft, eine jüngere Zielgruppe, die im Zweifel dann sogar auch den ESC guckt, was uns ja zumindest so gesagt wurde, oder die sind, die beim ESC abstimmen, dass die eben auch den Vorentscheid gucken und dementsprechend auch den Act für Deutschland mitwählen.
Und im Übrigen ist es hyperarrogant und fast sogar unappetitlich, ständig zu sagen, wir dürfen auf keinen Fall das ARD-Publikum abstimmen lassen, weil das ARD-Publikum, das hängt ja sowieso nur in Altenheim rum und die haben eh keine Ahnung, das führt
aber
zum
Folgeraten. Peter, das ist statistisch nachgewiesen, dass das so ist. Also das Durchschnittsalter der ARD liegt, ich glaube, bei 62 oder sonst
mittlerweile. Aber du hast es doch gerade gesagt, dass man da auch Regulative schaffen kann. Man kann doch auch über bestimmte Filter die Schwedens machen es ja auch. Ich will das jetzt nicht alles nochmal in epischer weiter ausführen. Jedenfalls finde ich ein Publikums-Involvement in dem Faktor Herzblut, wie wir es gerade festgelegt haben, unbedingt notwendig und sinnvoll. Und du kannst ja noch eine Jury dem zur Seite stellen. Und du kannst auch Spokesperson, wie du das auch schon mal gehabt hast, für die einzelnen Acts nominieren. Aber du darfst das finde ich, die Fans und auch die Zuschauer, die sich dafür interessieren, nicht um den Vorentscheid betrügen. Und erst recht nicht mit so einem Verfahren, was 5-mal teurer ist, als mal eben Vorentscheid in Hannover, in der Prozac Arena zu organisieren.
Ja. Die auch damals schon TUI Arena hieß, aber auch die könnte man nehmen.
Da siehst du mal, wie lange ich schon mit diesem Ding zu tun habe.
Und ich möchte zum Thema Herzblut noch mit ergänzen. Und das ist jetzt, ich würde mir ja an einer Stelle wünschen, auch wenn ich wahrscheinlich jetzt so ein Verdammt wäre, dass beim NDR sich jemand die Zeit nimmt und unsere Sendung möglicherweise mit Geschwindigkeit 1,5 sich mal anguckt. Who knows? Es ist ja ganz interessant.
Wir können auch ein Kurzkonzept liefern. Das soll jetzt nicht das Problem sein.
Richtig, wir bieten das an natürlich. Von ESC Kompakt. Manchmal auch mal mit T-Shirt, wo 11,82 hinten drauf steht. Also, das Herzblut, das finde ich nochmal eine überlegenswerte Sache. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ja zwar keine Behörde, verhält sich aber so wie eine Behörde. Und das muss man leider auch mal so sagen, wer da halt einmal als Fester drin ist, versucht da idealerweise auch zu bleiben. Insofern hohe Anerkennung für Linda Zerwakis, die sich da rausgenommen hat, wobei ich nicht weiß, ob sie als Freie auch Tagesschausprecherin war. Ansonsten versucht man da zu bleiben und dann ist eben der ESC ein Bestandteil von vielen, um die man sich im Laufe eines Jahres kümmern muss. Die Frage ist, wo geht da dein Herzblut hin? Und, Entschuldigung, Alex Wolfslast, ich weiß nicht, ob dein Herzblut dann in der größten Form zum ESC geht. Und da ist zum Beispiel auch, Entschuldigung, wenn ich Schweden nochmal bringe, aber Christa Björkman war nach meinem Wissensstand zu keinem Zeitpunkt fester Mitarbeiter vom schwedischen Fernsehen. Er war immer als Projektmitarbeiter angestellt für das Melodiefestival. Erst auf ein paar Monatsbasis im Jahr und dann später eben das ganze Jahr, weil sich eben dieser Zirkus so riesig entwickelt hat. Ihr habt gesagt, in der Schweiz gibt es Leute, da gibt es ja gerade möglicherweise den Wechsel von den Head of Delegations, die das eben auch wirklich mit Herzblut betreiben. Möglicherweise gibt es ja auch in Deutschland freie Leute, die den ESC stärker mit Herzblut begleiten können, die nicht vielleicht nur wie wir verquaste Fans sind, sondern tatsächlich auch noch ein paar mehr Kontakte mitbringen in die Musikbranche und so weiter. Warum denn nicht mal mit solchen Freien arbeiten, anstatt sich dann wirklich für, ich weiß nicht wie viel, 10 und Hunderttausende von Euro, dann da so eine statistische Bude wie Simon Kucher ranzuhängen, die von Musik wirklich so viel Verständnis haben, wie der Computer, der die Musik digitalisiert. Also viel mehr ist doch da jetzt wirklich nicht. Und holt euch mal jemanden, leistet euch mal jemanden, der da frei ist, der damit umgehen kann, der Verständnis hat, der vielleicht auch das Thema anders humorvoll aufzieht als eine Barbara Schöneberger, die dann 2 Tage vorher, ach Quatsch, 2 Stunden vorher sich überlegt, ach, wir müssen ja noch eine lustige Eröffnungsnummer machen, wo wir den 17. Song, der letzter geworden ist von uns in den letzten 20 Jahren, ist jetzt übertrieben, dann nochmal irgendwie verballhorn, damit es auch ein bisschen selbstironisch wird. Nee, auch das kann man langfristig planen und dann wird so eine Show auch interessant, dann macht eine Show auch Spaß, sich die anzugucken. Ist es wirklich so kompliziert, da vernünftiges Fernsehen zu machen?
Also ich glaube, jetzt müssen wir auch mal wirklich die junge Zielgruppe fragen, weil wir drei kratzen ja schon langsam daran, dass, oder sind schon rausgefallen an der jungen Zielgruppe.
Ich bin schon AAD-Kernzielgruppe.
Genau. Peter, wenn du ganz nett bist, darfst du trotzdem mit abstimmen. Aber eigentlich wollen wir nicht, dass du die Vorentscheidung guckst. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Max und Flo, jetzt müsst ihr mal ran. Ihr seid unsere jungen Hüpfer, wie ihr gerne genannt werdet. Und ihr müsst uns jetzt mal sagen, wie wir das machen, dass eure Generation und noch die 10 Jahre jünger einschaltet.
Kann ich kurz was zu den Max und Flo? Sag doch mal was. Ich habe das auch privat ein paar Mal bekommen. Leute, ihr habt ja alles, also mit allem Recht, da ist auch nichts hinzuzufügen. Also die sind hier, die wissen, wo der Hase langläuft. Die sind, wie Uschi Blum sagt, alte Zirkuspferde. Und die haben, also da kann man sich nur anschließen. Also ich hätte da jetzt nicht arg viel mehr hinzufügen können. Einfach unterschreiben und ja, stimmt. Und hab euch auch mega gern zugehört jetzt. Und wir es mal nochmal anschauen. Und zu dem Vorentscheid. Dachte ich mir schon auf der Fahrt hierher, also wieder heim, dass ja das Konzept Vorentscheid in diesem Jahr so ein bisschen abgeräumt hat. Also sowohl Italien, Ukraine halt im letzten Jahr, Frankreich, Finnland. Das kann natürlich, das war halt in diesem Jahr so, kann sein, dass nächstes Jahr dann irgendwie 4 Direktnominierte in den Top 5 landen, aber es steht trotzdem sinnbildlich dafür. Und es hat auch sehr viele Vorteile, auch für den für den Fernsehsender, weil man kann dann natürlich die Schuld immer dem Publikum geben, aber es gibt auch sehr viele Vorteile, wie zum Beispiel man, und jetzt kommt wieder das Wort Momentum, man kann einfach einen Hype aufbauen. Den hat man schon zum Beispiel bei allen Unser Star für Staffeln machen können, selbst bei Roman Lob, da war der Hype ja ein bisschen dann kleiner und er ist dann nur Zehnter geworden, aber es war trotzdem super. Also wäre auch ein Fan dafür. Ich habe leider keine perfekte Lösung für uns. Ich würde aber sowas wie ein Melodiefestival hier in Deutschland echt toll finden. Mit Halbfinale in Mannheim, Köln, Hamburg und Finale dann in Berlin. Das wäre echt super. Ich habe es Benny mal gesagt, als wir letztes Jahr zur Friends Arena gelaufen sind von der U-Bahn, weil man hat einfach Melo-Lieder gehört und Leute haben gesungen und man ist wie zum Fußballstadion gelaufen, Leute hatten Schals, alles Mögliche und ich dachte mir, und ich habe zu Benny gemeint, das müssten wir doch in Deutschland auch hinkriegen. Wir haben alles dazu, wir haben Fandom dazu, wir haben Stadion ja sowieso, überhaupt die Masse, die musikalische Masse, die musikalische Vielfalt, wieso können wir das nicht? Und es kostet bestimmt nicht 350 Millionen oder sowas. Das kriegt man auch bestimmt billiger hin. Oder wir backen einfach am Anfang kleinere Brötchen und sagen, okay, wir machen so ein kleines Melo, dann hat halt mit zwei Halbfinalen und mit einem Finale dann. Und dann gucken wir einfach, wie es läuft. Wir haben jetzt da ein paar Mal geschaut, wie es mit dieser Mammut-Vorentscheid-Auswahl gelaufen ist. Nicht so prickelnd. Lass uns mal was anderes probieren. Und das Problem bei mir ist, hab das Problem in Deutschland und in Spanien da genau. Das gleiche in Grün. Da lernt ja auch niemand irgendwie dazu. Also, und in Spanien würde ich auch einen Vorentscheid spannend finden. In Spanien zum Beispiel sowas wie der Bundesvision Song Contest, weil Spanien einfach weitläufiger ist und mehr Diskrepanz gibt zwischen Kanaren und Baskenland und Katalonien und sowas. Und keine Ahnung. Also.
Ich finde es gut. Manche finden das natürlich immer so bemüht, sage ich mal, wenn man immer alles mit Mello vergleicht. Aber ich finde deine Einschränkung ganz gut, dass man natürlich auch nicht von Anfang an oder vielleicht auch gar nicht jetzt unbedingt 6 Shows braucht. Aber ich finde, Norwegen hat es ja auch jetzt schon mal ganz gut gezeigt. Ja, dann hatten die halt von mir aus mal Halbfinale mit nur 4 Acts zum Beispiel, die dann alle irgendwie regional waren. Und also da kann man sich ja schon was einfallen lassen. Und was halt aber, denke ich, das Wichtigste ist, und das, ihr habt vorhin schon mal die Vorentscheidung 2013 angesprochen, ich fand auch, dass die super war. Aber dann hat Cascada nur den 18. Platz gemacht und man hat sofort wieder eingestampft. Und das, finde ich, ist halt auch irgendwie so ein Unding. Jetzt war das ja das Gleiche auch mit Michael Schulte. Dann hat es funktioniert, dann hat man das Konzept im nächsten Jahr wieder geändert. Und dann hat es bei Sisters nicht funktioniert, da hat man es wieder geändert, natürlich immer nur in Nuancen, aber dieses ständige, jedes Jahr muss es dann wieder geändert werden, da würde ich, also man muss halt auch, wenn man sich dafür entscheidet, muss man sich klar sein, es ist ein Prozess und dann kann man auch nicht, wenn es zum Beispiel im ersten Jahr schief geht und da bin ich dann vollkommen d'accord, wenn das eine super Vorentscheidung ist und dann ist der Platz beim ESC halt im ersten oder auch im zweiten Jahr jetzt nicht der Superburner. Gut, aber vielleicht ist der Act dann trotzdem, hat in Deutschland zumindest einen Hit oder so, wenn man das ordentlich aufzieht und dann kann man das ja langsam ausbauen und aufbauen. Und das finde ich, würde ich mir einfach auch wünschen. Und wie gesagt, ob das jetzt dann 10 Vorentscheidungsrunden sind mit noch 50 Halbfinals oder so oder ob das einfach nur 2 Shows sind oder 3 oder von mir aus, also ich finde, man kann auch mit einer einfach anfangen, aber einfach so, dass es losgeht und dass man weiß, wo man hin will. Und ja.
Zwei Gedanken noch dazu. Also bei Cascada, da war es ja dasselbe Problem gewesen, dass man gesagt hat, naja, wir haben jetzt den Act und das Einzige, was man noch geändert hat, war, dass man am Kleid ja noch ein bisschen was rumgedoktert hat und dann ja diese schreckliche Treppe, die mit der Idee, dass sie davon runtersteigt im Rauch und was weiß ich nicht, was alles nicht funktioniert hat. Wo waren da die 4 Tänzer, die dieses Jahr immer mit dabei waren oder 5 im Zweifelsfall? Ich meine, das war eine Dance-Nummer, die wurde aber dann irgendwie ja inszeniert wie, keine Ahnung, mir fällt jetzt gar kein passender Vergleich an. Also auch da fehlte dann das Letzte, wo man sagt, okay, jetzt haben wir die Nummer, jetzt lasst uns doch damit noch arbeiten und dann das Beste da eben rausholen. Erster Gedanke. Zweiter Gedanke, was hier tauchten eben schon nochmal wieder Namen auf, die mir das Schaudern rüberbrachten, was aber ja immer ein gutes Zeichen ist für den Erfolg, potenziellen Erfolg beim ESC, wenn mir Künstler oder Acts das Schaudern über die über den Körper treiben oder über die Haut. Lily Among Clouds war dabei. Wie hieß hier der Langhaarige mit der Gitarre zum Beispiel oder der auf dem Klavier gespielt hat, dieser Rüg zum Beispiel. So diese ganzen Leute, die ja, wo immer gesagt wird, wir brauchen das, was kantig ist und wie auch immer. Ich glaube nicht, dass die alle aufgehört haben, jetzt Musik zu machen, ja. Die sind dann ja durchaus auch, die haben ja Anerkennung gefunden, auch bei den internationalen Fanforen. Also wenn sich mal die internationalen ESC-Fans Mühe machen, mal nach Deutschland zu gucken, weil die Erwartungshaltung ist da ja relativ gering. Aber zu diesem Zeitpunkt gab es da ja durchaus auch Leute, die sich plötzlich dafür interessiert haben, was da zu finden war. Und dann ist ja die Frage, warum arbeitet man tatsächlich da nicht mit weiter? Also am Ende ist es so, wie er es sagt. Also bei diesem Vorentscheidkonzept können dann eben nochmal die Perle, besondere Perle gefunden werden. Es kann halt auch mal ein Promi mit dabei sein, dann ist für einen noch nicht die Zeit reif. Aber dann hat er eben den zweiten oder dritten Anlauf möglicherweise mal mit dabei sein. Das ist in allen anderen Ländern normal. Und auch so eine Destiny, um jetzt nochmal wieder nach Malta zu gehen, würde wahrscheinlich auch nochmal oder zweimal bei einem Vorentscheid mitmachen, einfach weil sie dahin will. Samantha Tina 7-mal und der Satz davon, letzte im Halbfinale. Kann passieren. Aber hat sich eben durchgesetzt und sie konnte sich entwickeln damit. Und dann eben auch, ja, Chancen, Personenformat geben, die dann eben mit dabei sind, Leute wählen zu lassen und dann aber auch nicht zu sagen, so, das ist jetzt unser Eck, sondern damit im Zweifel weiterarbeiten oder sich halt eben stellen, dass vorher die Nummer schon so ist, dass sie auf der Bühne stehen kann. Und das haben wir in dieser Vorentscheidssaison tausendmal diskutiert und The Roop ist dafür zum Beispiel das beste Beispiel, wo die Nummer da ist zur Vorentscheidung und 1:1 kannst du sie auf die ESC-Bühne spielen. Damit machst du halt alles andere auch platt und dann funktioniert es aber auch.
Das würde ich mir auch wünschen, also dass man sozusagen auch Kontinuität bei den Künstlern hat. Ne? Das ist natürlich nicht, jedes Jahr sollen die gleichen Künstler teilnehmen, aber dass es die Möglichkeit da durchaus gibt. Wobei, wenn ich das richtig überblicke, ist es zumindest ansatzweise jetzt schon auch so aktuell. Aber was ich sagen wollte, damit, da kommt man natürlich nicht hin, wenn man, wie jetzt gerade diese Woche gesehen, wenn dann eine ehemalige Vorentscheidungsteilnehmerin von vor 3 Jahren in der deutschen Jury sitzt und man das aber konsequent online in Pressemitteilungen und so weiter verschweigt, dass sie in der Jury war, dass sie am Vorentscheid teilgenommen hat, habe ich überhaupt nicht verstanden. Das ist doch total genial, dass Ivy Quaino, die übrigens, wir durften damals ja bei diesem Workshop dabei sein, irgendwo noch einen super genialen Song in der Schublade liegen hat, den ich absolut toll fand, den sie dann leider nicht bei der Vorentscheidung gesungen hat, weil sie irgendwie da über Songwriting-Camps und Pairing irgendwas anderes bekommen hat. Aber ich finde, Ivy Quaino mit diesem Song sollten wir mal nächstes Jahr schicken. Lange Rede, kurzer Sinn, aber also wirklich sozusagen auch stolz darauf zu sein, wer war schon beim Vorentscheid? Und ich meine, heute haben wir jetzt machen wir nicht noch ein Thema auf vielleicht, aber das passt ja dazu, ne? Also, dass Ben Dolic jetzt heute zum Beispiel auf Twitter geschrieben hat, er hätte sich gefreut, wenn er zum Beispiel für die Pre-Show, für den Countdown angefragt worden wäre. Stimmt, da auf die Idee hätte man irgendwie kommen können, da Ben Dolic jetzt bei Barbara Schöneberger mit seinem neuen Song auftreten zu lassen, wäre ein super Zeichen gewesen, ist halt leider nicht passiert. Und so geht's ja leider immer. Und das finde ich wirklich auch schade. Ja,
stattdessen holt man sich Jan Delay, der schon vor 10 Jahren, du hast das ja nur bloggen müssen am Freitag bis spät in die Nacht, schon vor 10 Jahren europaweit zu Missverständnissen und Langeweile geführt hat. Also die Idee war damals ja wahrscheinlich, er soll halt hier das deutsche Publikum zum Kochen bringen in der Halle.
Das war aber auch eine Altersfrage.
Ja, und das ist 10 Jahre später nicht besser geworden, wo man sich wirklich fragt, also wie begrenzt kann denn da jetzt bitte der Horizont sein an Künstlern, an die man denkt? Also
ich fand das ja so geil. Ich hab das heute schon mal in die Kommentare geschrieben. Wir haben dann ja eben gehört, dass Barbara Schöneberger da Jentrik sozusagen dezent abgewürgt hat dann in der Nachbesprechung und wollten das dann zu Hause nochmal nachgucken. Und dann habe ich diese Aftershow oder wie sie da heißt, habe ich dann eingeschaltet. Und ich dachte, ich habe mich verklickt, weil ich dachte, das wäre der Countdown, weil dann da einfach alle Künstler aus dem Countdown vorher haben dann halt einfach nochmal ein zweites Lied oder keine Ahnung, vielleicht sogar das gleiche nochmal gesungen oder so. Also ich habe mich da so durchgeklickt und dachte immer, hä, jetzt singt Zoe Wees, jetzt singt Jan Delay, jetzt, hä, bin ich jetzt eigentlich beim Countdown gelandet? Ich wollte doch eigentlich die Aftershow gucken und dann war es, ja, es war aber 1:1 nochmal das gleiche irgendwie. Also, ja, naja.
Also, aber ich glaube, Jan Delay war in Düsseldorf, also da habe ich noch geraucht, das weiß ich noch. Und da haben wir noch, da waren wir in der Halle, Benni. Da haben wir, glaube ich, sogar, da sind wir nämlich noch gemeinsam rausgegangen. Endlich kann man mal rausgehen und eine rauchen. Weil was der macht, das musst du nicht erleben. Flo, lass mich nochmal ganz schnell Flo was fragen.
Also ja, gleich, aber ich wollte nur nochmal sagen, weil ihr habt das jetzt beide schon gesagt und ich glaube, also euer Musikgeschmack ist bestimmt der tollste auf der Welt, aber vielleicht hat er auch einige Defizite, weil ich tatsächlich finde, und ich habe das jetzt nochmal gesehen, wie auch so die Stimmung teilweise in der Halle war. Ich habe es dann sogar in den Live-Blog geschrieben, aber es hat niemand in den Kommentaren reagiert. Deswegen glaube ich, dass es niemand gesehen hat, dass tatsächlich ich einmal ganz schön im Bild tanzen zu Jan Delay zu sehen war. Sah ich noch ein bisschen anders aus, aber wer will, kann sich das nochmal angucken und vielleicht findet ihr die Stelle, in der ich dann tanzend zu Klar von Jan Delay zu sehen bin. Also ich fand's super.
Also das werden wir, das mag ich noch kurz sagen, das werden wir im Laufe dieses Sommers mit allen ESC-Kompaktlesern teilen. Also ich bin gerade dabei, ich habe dir neulich ja schon mal ein Bild geschickt, Benni, bin gerade dabei, bei mir im Fotoarchiv aufzuräumen. Und dann tauchen auch die ganzen Bilder aus der Zeit noch wieder auf. Und da werden wir dann, Benni, und da hattest du die Anna Rossinelli-Dingenskirchen, Fahne auf der Backe. Da werden wir dann Benni.
Damals die heute Schweiz-Anhänger, genau.
Genau, Benni, wie er damals aus sah sehen. Aber sag mir mal, Max, Flo, euch beide wollte ich nochmal fragen. Wir diskutieren jetzt mit großer Leidenschaft über Transparenz und Emotionalität beim deutschen VfL. Wie wichtig ist denn für euch? Also, ich so oldschool sage immer, ein ESC ohne deutschen VfL ist eigentlich ein No-Go. Wie wichtig ist denn das für euch? Also wäre es für euch auch okay, wir schicken einen coolen Song und das war's?
Ich fange einfach mal an, weil wir jetzt auch viel über ja, andere Konzepte von anderen Vorentscheiden und so schon geredet wurde und so, man braucht vielleicht jetzt auch gar nicht, man könnte jetzt auch statt Norwegen genauso Frankreich aufmachen, wo, würde ich behaupten, noch viel mehr Herzblut drinsteckt als zum Beispiel in einem norwegischen Vorentscheid, einfach aufgrund der Akteure und sag mal, gut, ich bin da auch vorbelastet durch die Zeit, die ich in Frankreich gelebt habe und die Franzosen da auch einfach anders wahrnehme, was das angeht, aber ich glaube, es braucht einfach einen klaren Fahrplan, ein klares Konzept, was man auch jetzt schon erarbeiten und festsetzen muss und nicht erst in 3, 4, 5 Monaten, die man erstmal beratschlagt und überlegt mit dem Rundfunkrat und keine Ahnung welchen Gremien und so weiter. Und dann muss das verkündet werden und angestoßen werden, ob das dann ein Vorentscheid ist mit 5, 6 Vorrunden, ob es eine Show letztendlich ist oder ob es vielleicht sogar ein interner Auswahlprozess, aber zum Beispiel wie in Bulgarien zum Beispiel, wo man ja auch im Prinzip abstimmen konnte und dann Feedback ausgewertet wurde, das ist mir, behaupte ich jetzt mal, wäre mir das sogar tendenziell eigentlich egal. Wenn es aber wirklich dann ein Konzept ist, was man sich vorher überlegt hat und was dann auch nach außen so gefahren wird. Also wenn man sich zum Beispiel jetzt Frankreich im letzten Jahr angeschaut hat, da wurden die Songs irgendwie schon fast 2 Monate vor dem Vorentscheid verkündet, sodass es zumindest in der Bubble, sage ich mal, schon alles bekannt war und sich da die Favoriten gebildet haben und so auf in Social Media dadurch schon für die Künstler supported wurde. Dann hat man sich entsprechende Werbepartner herangeholt. Ich habe zum Beispiel noch in Erinnerung, dass die mit Spotify zusammengearbeitet haben und ihre Playlist dann von dem Vorentscheid entsprechend platziert haben lassen und beworben haben und so weiter. Und wenn das alles vorher vorsteht, würde ich oder fände ich es auch mal interessant, dass man die Künstler dann auch in Social Media oder sonst wo, dass man die mal vorher vorstellt oder dass man interaktivere Formate geht, ob man dann, keine Ahnung, Q&As oder dass man die bei TikTok irgendwas machen lässt. Also ich glaube, man muss da einfach neue Wege gehen und das Ganze interaktiver gestalten, denn wenn man eine jüngere Zielgruppe kriegst du, glaube ich, nicht, indem du einfach sagst, am so und so vielten ist Vorentscheid, der und der tritt an, was wahrscheinlich dann ja eher erstmal unbekanntere Leute sind höchstwahrscheinlich, die meisten dann nicht kennen, schaltet ein. So. Der Vorentscheid ist ja nicht so eine Institution wie, keine Ahnung, Germany's Next Topmodel, wo die Leute jeden Abend reinschalten und das einfach immer gucken oder wie bei DSDS, was zwar auch in der Quote absinkt, aber irgendwer schaltet dann immer noch ein, um sich wieder über die Leute da lustig zu machen. Also das muss man, glaube ich, anders hinbekommen und das funktioniert nur, indem man das dann auch wirklich aktiv bewirbt und das versucht, so breit wie möglich im Vorhinein schon zu streuen. Und das funktioniert, glaube ich, nicht mit einem Verfahren, was dann doch relativ intransparent ist.
Danke dir, Flo. Ich interpretiere das jetzt mal so, dass wir das Thema vorerst abschließen. Es ist natürlich noch nicht abschließend diskutiert und es wird uns bestimmt in den nächsten Wochen und Monaten noch weiter beschäftigen, auf dem Blog sowieso und vermutlich auch weiterhin hier bei ESC Kompakt Live. Ich glaube, wir haben noch diverse Nischenthemen, nenne ich es jetzt mal, die wir in Bezug auf den ESC besprechen könnten. Dazu zählen natürlich diverse Auffälligkeiten oder Max nickt schon. Oder sagen wir mal interessante Punktevergaben, so würde ich es jetzt mal freundlich formulieren, also wo man nochmal genauer drauf schauen könnte. Ich würde aber vorschlagen, dass wir das jetzt nicht mehr in der dritten Stunde machen, sondern dass wir das einfach nochmal verschieben, weil ich glaube, es ist jetzt auch nicht so urgent, dass wir sagen, wir müssen das jetzt heute unbedingt alles machen und im Zweifel haben wir noch gar nicht den genauen Überblick. Da sind wir ja auch gerade noch dabei, alles nach und nach aufzubereiten auf dem Blog und insofern werden wir da natürlich auch noch in die diversen Analysen gehen und dann glaube ich auch jetzt einfach auf der Strecke noch weiter drüber reden, sodass ich hier jetzt erstmal für heute den Punkt machen würde. Ich habe schon zustimmendes Nicken gesehen von den Co-Bloggern und auch in den Kommentaren hat zumindest bis jetzt noch niemand Widerstand verbreitet. Insofern, es war eine sehr spannende Diskussion. Wir, wie gesagt, haben natürlich überhaupt nicht das Thema erschöpfend behandelt. Was ich vielleicht zum Abschluss nochmal sagen will, ist, hoffentlich hat man es gemerkt, es ist so, wie wir es auch immer sagen, wir hoffen und wollen eigentlich immer das Beste. Ich habe zwischendurch auch mal so kommentiert und ich würde das auch den allermeisten Fans unterstellen. Also klar, wir kennen auch unsere Pappenheimer, sage ich mal, in den Kommentaren, die irgendwie immer und gegen alles sind. Aber ich würde sagen, wirklich die allergrößte Mehrheit ist immer konstruktiv und versucht eben eigentlich sozusagen nach vorne zu arbeiten und konstruktive Vorschläge zu machen. Und ich denke, wenn wir auf diesem Weg in den nächsten Wochen auch weitergehen und hoffentlich vielleicht auch der NDR da ein offenes Ohr hat und das aktuelle Verfahren nochmal überdenkt, dann kann es doch was Gutes werden und wir vielleicht uns alle nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr freuen. Das würde ich mir sehr wünschen und ansonsten freuen wir uns sowieso nicht nur eine Person in unserer Runde, sondern alle anderen auch auf Italien 2022. Dieses Projekt gehen wir mit Herzblut an und werden uns bald wieder hören. Schön, dass ihr alle zugeschaut habt. Es waren heute stellenweise über 500 Leute. Unglaublich, dass ihr alle live dabei wart jetzt. Und schaltet auch gern beim nächsten Mal wieder ein. Ehrlich gesagt, wir wissen noch gar nicht, wann das sein wird. Wir müssen jetzt auch unseren Rhythmus für die Off-Season finden. Also ich denke, für ein paar Livestreams haben wir jetzt auch in den nächsten Wochen noch Munition, aber was dann so über die Zeit, wie häufig wir auch da dann Livestreams machen, das werden wir mal noch sehen. Wie immer gilt, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann liked es gerne und oder lasst uns auch einen Kommentar da. Falls ihr uns als Podcast hört, dann könnt ihr uns auch da natürlich als Podcast abonnieren. Und es lohnt sich immer, auf ESC Kompakt und den diversen Kanälen vorbeizuschauen. Wir halten euch auf dem Laufenden über alle Entwicklungen. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr mitdiskutiert habt. An euch fünf nochmal herzlichen Dank, inklusive Manu, für die tollen letzten zwei Wochen und natürlich noch viel länger in der ganzen Vorentscheidungssaison. Es hat super viel Spaß gemacht und jetzt ist erstmal der ESC 2021 Geschichte, aber wie gesagt, wir werden natürlich trotzdem weiter darüber sprechen und sowieso weiter darüber berichten und auch schon über den ESC 2022, denn nach dem ESC ist vor dem ESC. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend, gute Nacht, toll, dass ihr dabei wart und lasst es euch gut gehen. Bis bald.